PPR, Superflex, Tight End Premium. Rondale Moore oder Jaylen Waddle?
Jaylen Waddle.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. So Phil, jetzt sitzen wir hier zusammen. Wie geht's dir? Alles klar?
Ja, alles klar soweit. Mal abgesehen davon, dass das Wochenende sowieso zum Vergessen war, aber ich denke, da sprechen wir später nochmal drüber. dann werde ich mich nochmal ein bisschen auslassen. Ansonsten Fantasy-technisch der Start in die Saison bislang auch noch nicht so, wie es sein soll, aber ich denke, das wird auch wieder besser werden. Und bei dir?
Ja, auch da ist in der einen oder anderen Liga ist da dringend Regression nötig. Das ist wirklich, das ist schon hart. Es gibt immer diese schönen, hab schon wieder die erste Niederlage eingefahren als zweithöchster Scorer der Woche. Das sind einfach immer die Highlights des Jahres. Und ansonsten aber alles okay. Ich freue mich aufs Wochenende, muss ich sagen. Es gibt irgendwie 25 Grad hier in München. Ja. Und ein Spätzle von mir, der veranstaltet immer einmal im Jahr so ein Tischtennisturnier. Und das hat er jetzt hier auf den Samstag gelegt und da freue ich mich. Bin das dritte Mal dabei in 6 Jahren, glaube ich.
Ja.
Ich habe schon zweimal den Titel geholt. Also hey. Ich hoffe, da kann ich wieder anknüpfen an meine vergangenen Leistungen.
Dann mal viel Erfolg. Viel Erfolg.
Ja. Danke. Genau. Ja, so sieht's aus. Und jetzt haben wir hier für die zweite Woche, weil wir auch nicht so recht irgendwie wussten, es gibt jetzt kein so drängendes Thema eigentlich für uns. Wir wollten jetzt auch nicht wieder nur Spielerevaluation nach der vergangenen Woche wieder machen. Da gibt's noch andere Episoden im Laufe der Saison, die da auf euch warten. Aber dann dachten wir, könnten wir eigentlich mal wieder eine Mailbag-Folge einstreuen. Die hat beim letzten Mal schon echt auch mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und machen wir das wieder. Wir haben auch wieder eine ganze Menge Fragen bekommen. Sehr cool. Danke an der Stelle schon mal an alle, die sich da beteiligt haben und die rege am Discord dabei sind. Ich finde es auch immer cool, wenn hier bei Late-Night-Games und so weiter auch immer noch ein bisschen was geschrieben wird im Discord. Ich bin da tatsächlich eigentlich seltenst am Start. Wobei, jetzt nächsten Sonntag, auf Montag, die Niners im Sunday-Night-Football spielen gegen die Packers. Das werde ich mir wahrscheinlich doch nicht nehmen lassen, das erste Mal auch volles Night Game zu gucken.
Ja, wie gesagt, Sonntagabend bin ich mal oder Sonntagnacht bin ich eigentlich nicht dabei, aber ansonsten die anderen Tage auf jeden Fall. Und genau, da kommt gerne im Discord vorbei, wenn ihr da schreiben wollt. Also bin ich und auch ein paar andere Konsorten noch meist zur Gegend.
Ja, und mittlerweile kann man auch den Kanal Dynasty Diaries sehen. Kurze Anekdote für alle, die nicht dabei sind. Wir haben ja sind das 3 Wochen jetzt gewesen oder so,
dass
wir die Folge gemacht haben zu unseren Teams, die vorgestellt haben und die begleiten wir über die Saison hinweg, geben ein bisschen Einblicke, was wir denken, wie die Spieltage gelaufen sind, was wir da vielleicht für Moves anpeilen, was wir darüber denken und so. Und wir haben das, ich habe das dann ganz fleißig gemacht und irgendwie kam gar keine Reaktion, also weder im Discord noch über PNs, sonst irgendwas, auch keine Emojis drunter genommen und ich dachte halt, das ist alles quasi vom Owner untersagt, aber Phil hat den gleich so privat und auf Admin gestellt, dass ihn auch keiner gesehen hat.
Ja, da habe ich wieder ganze Arbeit geleistet, ne? Aber ja. Gut, es ist wie es ist jetzt. Habt ihr noch ein bisschen was zum Nachlesen, also wer da Bock drauf hat, das sich mal anzuschauen, der kann da gerne mal reinschauen.
Genau, das war auf jeden Fall, also definitiv made my day, muss ich sagen. Aber genau. So viel dazu und dann würde ich sagen, steigen wir auch rein in den Mailbag. Ich ziehe mal die erste Frage hier raus aus dem Ganzen. Es geht jetzt, der Einstieg ist über Non-Football-Themen und die geht natürlich direkt an dich. Das hast du schon ein bisschen angerissen. Wurde sich denn mehr über die Seahawks-Niederlage oder über den Schiri bei Bremen aufgeregt?
Ja, also da konnte man sich eigentlich über beides nur aufregen. Der Unterschied war, dass ich während des Bremen-Spiels schon ein paar Weizen getrunken hatte und dann natürlich richtig in Fahrt war. Zusammenreißen habe ich auch nicht getan. Bei Twitter konnte man das auch lesen, dass ich ein bisschen ausfällig geworden bin. Aber habe ich mittlerweile auch gelöscht. Manches war dann, ich sage mal, im Eifer des Gefechts, auch wenn es natürlich eine absolute Frechheit war. Aber eine Frechheit war natürlich auch die Leistung der Mannschaft. Ne? Das muss man auch mal an der Stelle ganz klar sagen. HSV, naja, gut. Was soll man zu dem Team noch sagen?
Da verliert man natürlich ungern.
Ne? Natürlich verliert man ungern, sicher. Aber ganz ehrlich, umso schlimmer eigentlich, dass es gegen so eine Gurkentruppe dann auch noch ist. Also es gab ja Jahre, wo die tatsächlich auch ein brauchbares Team auf den Platz geschickt haben. Aber naja, mittlerweile kann man es wohl auch nicht mehr erwarten. Ja, und die Seahawks-Niederlage war natürlich mal wieder dem eigenen konservativen Spielstil geschuldet. Wenn du natürlich so einen Pro Bowl Punter hast, dann musst du den natürlich auch nutzen, ist ja klar. Also Pete Carroll schaut scheinbar Michael Dixon unfassbar gerne zu beim Punten. Und das war dann natürlich der Sargnagel. Ich glaube, wenn sie da ein, zwei Situationen ausgespielt hätten, mit einem Quarterback wie Russell, dann wäre das ein ungefährdeter Sieg geworden. Aber naja, sich auf diese Defense zu verlassen, ist natürlich auch Quatsch. Also dementsprechend, ja, es war schon spät, als das passiert ist, aber da konnte ich mich dann auch noch schön zum Einschlafen nochmal aufregen. Also das Wochenende war wirklich absolut gebraucht für mich aus der Hinsicht und das kann jetzt wieder nur besser werden eigentlich.
Ja, also das tatsächlich diese Overtime-Niederlage, da muss ich einfach sagen, als es in die Overtime ging, dachte ich mir, das machen die Seahawks eh, weil sie es immer machen in Overtime. Einfach, Es kann knapp werden, wie es will, aber im Zweifel schießt der andere noch das Field Goal daneben. Aber da war es tatsächlich mal aufgebrauchtes Glück. Selbst Geno Smith hat einen Cointoss verloren. Da dachte ich mir schon, was geht jetzt ab? Und
Special Teams, the Cointoss-Team.
Ist wirklich so. Und ihr habt ja den Ball sogar noch mal bekommen. Aber dann wäre es ja fast mit einem Safety vorbei gewesen.
Ja, das war auch ein Safety also tatsächlich. Also muss man sagen, also als ich die Wiederholung gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen. Also das war für mich war es ein klarer Safety, aber naja, gut.
So ist das, naja. Aber ihr werdet es verkraften oder ihr werdet darüber hinwegkommen, glaube ich. Und ich wundere mich ja darüber. Die Niners sind ja bei den Wettanbietern Division-Favorit, verstehe ich. Überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ehrlicherweise. knapp vor den Rams, also die sind eigentlich auf Augenhöhe.
Ja.
Und dann kommt doch mit großem Abstand erst Seattle, dann wieder gefolgt relativ knapp von Arizona. Und da dachte ich mir tatsächlich, boah, also die Seahawks hier als Division Winner im Moment gefällt mir eigentlich schon ganz gut.
Ja, die Wette. Also ich sehe tatsächlich, wenn ich die Division ranken sollte, sehe ich die Rams aktuell eigentlich als haushohen Favoriten für mich. Wirklich extrem stark einfach, was die da aktuell aufs Feld bringen. Und danach ist es für mich eigentlich so ziemlich eine Suppe. Also keine Ahnung, also für mich ist da auch, also wie gesagt, die Rams sind für mich etwas, oder sind für mich der Favorit, die anderen aber alle auf einem Level, da sehe ich jetzt keine großen Unterschiede, auch wenn ich Arizona für allgemein überbewertet halte, aber ja, gut, die ersten Ergebnisse haben ja gepasst, also von daher muss man die sicherlich auch auf dem Zettel haben.
Ich bin gespannt. Also ich sehe die Niners schon als klar schwächste Offense in der Division und dann würde ich daher allein deswegen würde ich sie schon niemals als Favoriten quasi innerhalb dieser Gruppe an Teams sehen.
Ja, und ich glaube, der Schedule spielt da aber auch eine Rolle. Also ich glaube, der Niners Schedule war anfangs der Saison wirklich einfach. Also ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Zettel komplett, aber der war wirklich relativ einfach. Von daher, ich denke mal, das ist da auch mit einkalkuliert natürlich.
Das stimmt natürlich, das ist schon, muss man berücksichtigen. Aber ja, sie werden in der Division das ein oder andere Mal, glaube ich, schon auf den Sack bekommen. Mal sehen, wie es da weitergeht und ab wann dann Trey Lance auch ran darf und wie der dann spielt und so weiter und so fort. Das sind natürlich die Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber ich wollte eigentlich auch nochmal zu dem ganzen Bremen-Thema rüber und zum Fußball.
Ja.
Denn ich muss dir sagen, schau, du kannst das ganz entspannt sehen. Das war eine einfache Liga-Niederlage gegen den HSV. Im Nachhinein hat sich ja sogar herausgestellt, dass irgendwie diese Kontroverse rund um den Freistoß, dass der zurückgenommen wird, zu Recht, also berechtigt war.
Ja, dazu, wenn ich da jetzt einhaken darf, wenn wir jetzt hier darüber diskutieren.
Ja,
es steht im Regelwerk, keine Frage. Also dementsprechend war es auch berechtigt, abgepfiffen zu werden. Aber, ich habe es noch nie gesehen. Und das ist halt tatsächlich schon ungefähr, ich glaube, 100 Mal passiert in den letzten Jahr, also in den letzten 3 Jahren oder sowas, oder ich weiß nicht, wann die Regel geändert wurde. Und ich habe, also es wurde noch nie aufgrund dessen irgendwie ein Tor zurückgenommen. Deswegen fand ich es eigentlich asozial. Und natürlich die klare, ich sag mal, der Spieler, der schon gelb hatte, der Duxch von hinten umreißt oder, ich sag mal, in ihn reintritt und dann eben der klare Elfmeter da nicht gegeben wird. Also das war schon eine Frechheit.
Dazu kann ich nichts mehr sagen. Ich habe das Spiel an sich nicht gesehen. Ich habe nur das mit dem Freistoß mitbekommen. Und da dachte ich mir tatsächlich dann, ja, ich weiß nicht, passiert das halt in anderen Spielen noch? Man achtet ja einfach nie drauf.
Nee.
Ja, also du ignorierst das halt. Ich kannte die Regel auch nicht.
Genau. Also das war eine Sache, genau, erstens das. Und also ich glaube einfach, dass das so eine Geschichte ist, halt, ja, man, also das sowas, was nie,
naja, es wird halt vor allem safe nur dann gepfiffen, wenn es wirklich ein Tor wird. Gell? Das
ist
natürlich auch das Problem. Wenn der das Ding in Himmel heizt, dann natürlich wird es dann nicht gepfiffen.
Ja.
Also,
ja.
Klar.
Ja, aber wie gesagt, also es ist an sich auch eine Schwachsinnsregel. Das muss
man. Ja, ich verstehe es. Also,
das finde ich auch schon. Also, wenn man irgendwann nur noch Regeln macht, um Regeln zu machen, das, ich sag mal, dann sind wir wie in der NFL mit dem Taunting-Scheiß. Also, wer sich diese Kacke ausgedacht hat, bitte, ey. Also, da muss ich auch ehrlich sagen, bei dem Shitstorm, den sie dafür ernten, werden sie das auch zur nächsten Saison wieder rausschmeißen. Sehr bald
wieder weg.
Ja.
Das wird gar nicht durchgezogen, glaube ich.
Nee.
Das ist so verstehen. Wie damals mit den PIs, die dann die ganze Zeit geflogen sind und dann war es plötzlich vorbei. Von einer Woche auf die andere war
es nicht mehr. Ja. Ja, es ist. Das ist also, ich meine, PIs muss man auch mal ehrlich festhalten, das ist auch immer so willkürlich, finde ich. Also, erstmal musst du schon auf den Namen des Spielers gucken, der praktisch der Receiver ist. Also das gibt schon mal dann 50% Zuschlag für die Wahrscheinlichkeit. Und dann, ja, es ist auch der eine Schiedsrichter pfeift, wenn er ihn schief anguckt, der nächste da umarmt ihn und dann gibt es keinen. Also das ist auch alles ohne Linie, wie Handspiel beim Fußball. Also es ist alles grausig.
Ist natürlich also auch Regel super schwer, muss man auch einfach sagen. Ich finde, das ist so, so schwer. Wie willst du das klar definieren? Dann gibt es diese Versuche mit, ja, der Arm muss ausgestreckt sein.
Ja.
Hey, gut, also komm, wenn es nur der Arm ausgestreckt, also wenn wir das sagen, alles, was nicht Arm ausgestreckt ist, dann siehst du das auch die ganze, also kannst ja auch so den anderen wegschubsen.
Ja.
Das ist halt einfach schwierig.
Es muss irgendwie klar, also für mich ist es halt so klar definiert werden. Das ist bei all den Sachen. Ich meine, letztlich, wenn du jetzt, ich sag, nehm mal die Handspielregel als Beispiel, der Ball, sobald er an die Hand kommt, wenn sie nicht am Körper anliegt, das ist Handspiel. So, das wäre eine Sache, wäre zwar hart, aber man wüsste, es ist ein Elfmeter oder ein Freistoß, wie auch immer, oder nicht. So, das ist halt ganz klar. So ist es halt, ja, Absicht. Ist es Absicht, ist es nicht, keine Absicht. Nee, ist zu nah dran, deswegen kann es keine Absicht sein. Naja, warum kann es dann keine Absicht sein? Wenn ich aus einem Meter schieße, kann ich meine Hand trotzdem raus. Also das ist für mich alles so lächerlich, genauso beim Pass-Interference, wenn es jetzt, keine Ahnung, Kontakt oder kein Kontakt. Das ist entscheidend, fertig. So, das sind, also, ne, das sind für mich auch dieses dann wieder, ja, der Receiver hätte den Ball nicht fangen können, deshalb ist es keine Pass-Interference. Ja, gut, wer will das denn beurteilen? Ne, ob er ob der fangbar war oder nicht. Gut, dann, das ist halt auch
schwierig.
Immer. Ich finde das alles ziemlich willkürlich und mich kotzt das auch ein bisschen an. Deshalb jetzt für eine Reform.
Also, ja, ich muss sagen, also zu den Elfmetern da nochmal, das gab es ja mal, also sie haben es ja mal versucht auch umzustellen hinzu, es wird einfach, sobald du das Ding mit der Hand berührst, gepfiffen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass einfach auch die Spieler am Feld tatsächlich sich einig waren, ja, also das ist nicht richtig. Das sind zu viele Handelfmeter. Das ist,
ja, okay, und, aber es wäre wenigstens ja, eine klare
klar,
Linie.
Das, absolut, es war klare Linie, aber hat dann doch irgendwie einfach auch keinem getaugt, dass es so war. Das war dann auch irgendwie nicht richtig. Und ja, ich fürchte, dass halt, also ich glaube, du kannst halt, wenn du jetzt sagst, okay, Defensive Back und Receiver, ihr dürft euch nicht mehr berühren quasi. Also wenn der...
Ja, nur vorne an der Line of Scrimmage, ne? So, also ich sag mal...
Ja, klar, bei einer Route. Klar, ja. Genau. Also da darfst du dich nicht mehr berühren. Ich glaube, dann kannst du halt gar nicht mehr verteidigen.
Ja, das gut.
Führt halt dann und ich finde persönlich tatsächlich gar nicht so schlimm, dass es jetzt so wie diese, also dieses Thema, das war ja hier Chris Godwin gegen Cowboys Defensive Back im Eröffnungsspiel, war ja die offensichtliche, da kam es ja wieder voll raus, weil es war halt in den letzten 20 Sekunden, es ging es war entscheidend für das Spiel und dann fällt es jedem halt extrem auf.
Ja, natürlich.
Und dann waren alle Augen drauf und dann war so, ja, also das ist ja das Problem. Ich finde gar nicht, wenn das nicht gepfiffen wird, ist okay. Das ist schon in Ordnung. Das ist klar, der hatte den anderen eh schon, der ist schon rumgefallen da. Das war gut, der ist eine gute Route gelaufen, der hatte da den Vorteil.
Ja.
Natürlich hat er da noch ein bisschen nachgeholfen. Aber wenn das in die andere Richtung gemacht wird, dann wird es halt gefühlt viel, viel härter gepfiffen.
Ja, ja.
Und mich kotzt an, das ist das, was mich stört, dass es für den Defender ist es viel schwerer zu covern und nicht die DPI zu bekommen, als für den Receiver, sage ich mal, hier mit den Armen noch ein bisschen sich Freiraum zu verschaffen und der bekommt aber die Flagge nicht. Und das stört mich persönlich. Aber
ja, ohne Frage. Also verstehe mich nicht falsch. Also für mich war das jetzt nur ein Ansatz, da eine klare Linie zu finden. Ich persönlich bin auch ein Fan von so wenig Strafen wie möglich. Also das geht mir so auf den Sack.
Das macht Football unerträglich. Das kann man nicht angucken, wenn dauernd die Flagge fliegt.
Am liebsten hat dein Running Back gerade, Fantasy Running Back, gerade 50 Yard Touchdown Run hingelegt und dann kommt die gelbe Flagge, Holding.
Oh, dann stehst du Holding dann Number 66, 10 Yards.
Ja.
Second down. Alter, leck mich.
Halt die Schnauze!
Ja, echt so. Es ist so hässlich. Es ist so hässlich.
Ja, wie oft ich da schon kurz vom Herzinfarkt stand.
Ja, also, ja aber man muss ja auch sagen, auch die Holding-Penalties ist ja auch so oft einfach inkonsistent.
Ja,
dass man da, wenn ich da, ja, natürlich, aber dann siehst du halt die im Nachhinein, natürlich keiner guckt da an sich drauf, aber dann schaust du dir an, gerade das ging ja damals, 49ers gegen Chiefs Super Bowl, dann wenn dann die direkten Wiederholungen nach und nach gezeigt werden, wie Eric Fischer da an Nick Bosa rumgezerrt hat, das ganze Spiel hinweg. Und da fliegt keine einzige Holding-Flagge. Und dann denkst du dir natürlich auch im Nachhinein, ja, scheiße, ey, das ist unfair. Aber passiert die ganze Zeit. Es passiert die ganze Zeit.
Ja, natürlich,
überall.
Klar. Ich meine, ganz ehrlich, anders sind solche Edge-Rusher ja auch nicht zu verteidigen.
Ja, klar, wie willst du
wenn
das
du
machen?
Die nicht festhältst.
Ja,
ja, besonders, das ist ja auch Offensive Line Technik einfach, ne? Wenn sie jetzt am Pad dann Innenseite halten, wo es dann Holding in dem Sinne ist, aber es ist ja eigentlich trotzdem, wäre es jedes Mal Holding, so wenn man es ganz hart sieht.
Also. Ja, es gibt ja da, der Jeff Schwartz ist da auch ein cooler Follower auf Twitter, finde ich, der erklärt da oft auch Sachen und dann, wenn du das liest im Regelbuch, was wirklich für mich als Laien, wenn mir das einer in Zeitlupe zeigt, sage ich, ja okay, das muss eine Strafe geben.
Ja.
Und dann ist wirklich, wenn er hier mit dem Arm da so hoch geht irgendwie und den dann da so quasi im Schwitzkasten hat, dann ist es kein Holding, wenn er so und so zur Line of Scrimmage steht. Und dann denkst du dir, ja, okay, gut, also offensichtlich ist das richtig entschieden. Ich verstehe es nur nicht.
Football
ist dann im Detail schon komplex.
Ja, ich glaube, so Offensive Line Play und auch wirklich, was ist eine Strafe, was ist keine Strafe, das, also ich glaube, das verstehen 98% der Football-Fans nicht. Der Fußballfans wahrscheinlich noch 100. Verstehen 98% der Football-Fans. Also wenn das wahrscheinlich noch so zu niedrig gegriffen. Das ist dann auch mit Jobblocks und was es da nicht alles gibt. Ne? Ja. Dann darfst du das wieder und das darfst du nicht. Und ja, naja.
Gut. Ja, so ist es.
Ja, also MM10, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Also ich glaube, ich habe mich tatsächlich über Bremen mehr aufgeregt, aber also es war beides halt frustrierend.
Gut, ja. Aber ich habe immer noch nicht meinen Punkt sagen dürfen. Da hast du mich vorhin unterbrochen und den muss ich jetzt noch bringen. Also es ist nicht so schlimm, gegen den HSV in der Liga zu verlieren. Die Löwen sind ja hier wirklich das gescholtene Team seit 2003 oder was. In München 2003, 2004 sind wir abgestiegen. Und das ist natürlich, du hast immer den großen FC Bayern da, der alles ja so toll macht und wo alles perfekt ist, den Ding. Und dann bist du als Löwen-Fan natürlich da immer ein bisschen, kriegst immer einen auf die Nuss, gell? Und dann hatten wir 2007 oder so, dieses Pokalspiel. Ich glaube, es war Achtelfinale in der Allianz Arena, 60 gegen Bayern. Und ich sag's dir, also die Löwen, das war so geil. Wir haben einfach wir haben das 0-0 da gehalten gegen die, bis zur 120. Minute. Und dann hat dieser, und also ich weiß nicht, wer das Spiel gepfiffen hat, ich weiß es nicht mehr. Aber dieser Schiri, Alter, dieser elende, ich sage das jetzt nicht, weil das wird ja aufgenommen, aber damals, der Typ, also ja, ich glaube, Chunli Pagenburg war damals unser Spieler, ich weiß nicht, wer das, Ribery, nein, das war gar nicht, irgendein Bayern-Spieler halt, läuft so Richtung Strafraum, und er grätscht ihn halt richtig schön ab, war klares Foul. Aber es war halt ungefähr 20 Zentimeter vor der Strafraumgrenze. Und dieser Penner hat Elfmeter gegeben. Und in der 120. Minute gibt dieser Hund einen Elfmeter für Bayern. Und wir verlieren dieses Kackspiel 1-0 mit so einem Ribéry-Elfer in die Mitte gelupft.
Ja.
So, ah. Alter, also damals, Alter. Ich glaube, ich habe mich nie wieder irgendwann so aufgeregt. Das ist abartig gewesen.
Aber da kann ich auch ein Lied von singen. Ich meine, Bayern im Pokal, ich weiß nicht, das ist gar nicht so lange her, 3 Jahre jetzt oder so, gegen Werder,
wo
Coman abhebt und diesen lächerlichen Elfmeter bekommen hat. Und ich glaube, ich weiß noch genau, da habe ich auf den Hund meines Vaters aufgepasst und saß bei meinem Vater auf dem Sofa und dann fielen die Tore für Werder. Da stand ich das erste Mal auf dem Sofa und hab rumgeschrien, der Hund hat mich nur blöd angeguckt. Und das war auf jeden Fall sehr witzig und muss auch von außen sehr witzig ausgesehen. Aber darüber rege ich mich auch bis heute auf.
Ja, so ist das dann. Genau. Gut. Ja, so viel zur ersten Frage, MM10. Also stabiler Auftakt in die Folge. Wir haben die erste Frage geschafft. Wir sind jetzt ungefähr gute 20 Minuten schon drin.
Wenn wir so weitermachen, dann haben wir eine 5-Stunden-Folge heute. Daher zur nächsten Frage auch noch, ich sag mal, mehr oder weniger eine Fußballfrage noch von Matthias Francesco. Wann steigt 1860 München auf, Flo?
Ja, wir waren Top-Favorit vor der Saison. Wir sind, glaube ich, jetzt stabiler 13. nach 6-7 Spieltagen. Ich weiß nicht, ja. Also so ganz stabil. Sind richtig, richtig schlecht. Also spielen grottenschlechten Fußball zum Abgewöhnen. Dieses Jahr werden wir nicht aufsteigen. Da bin ich mir schon relativ sicher. Die Kluft nach vorne wird immer größer und es ist schwer, dann, glaube ich, den Bock umzustoßen. Dann aber das große Problem, Sascha Mölders wird nicht jünger. Das ist der Mann, der hat uns eigentlich da irgendwo hochgebracht an dieses obere Ende der dritten Liga. Das heißt, ja gut, also vielleicht steigen wir natürlich nächstes Jahr auf, wenn wir dieses Jahr absteigen. Aber also wenn man jetzt sagt, wann steigen wir in die zweite Liga auf? Boah, schwierig. Ganz schwierig, kann ich im Moment nicht sagen. Ich glaube, an und für sich hat der Verein das Potenzial, das innerhalb der nächsten 3 Jahre auf jeden Fall zu schaffen. Weil wir schon für die dritte Liga auf jeden Fall auch finanzielle Möglichkeiten haben, rundherum mit den Fans, die da sind. Ich glaube, da gibt es viele, die beneiden uns drum, was man da Umsätze hat und so weiter, über Sponsoring und so weiter. Da geht schon auch was. Aber ja, es muss halt auch alles zusammenlaufen. Letztes Jahr sind wir knapp gescheitert und dann kann es auch schnell gehen. Ich habe das oft genug mitgemacht in der zweiten Liga. Wenn dann mal die Chance da war, dann musst du sie auch ergreifen und sonst geht es langsam auch gern mal bergab. Also kann auch sein, dass das jetzt eine Spirale nach unten wieder entfacht. Mal gucken, bin gespannt.
Ja, da kann man nur die Daumen drücken.
Naja.
Für mich auf jeden Fall auch der sympathischere Münchner Verein. So viel kann ich festhalten. Aber das ist auch nicht so
Das will ich
schwierig.
hoffen. Ja, genau. Aber wir haben hier die nächste. Das ist nochmal eine mit Fußballbezug von Puppenkiste. Wen könnt ihr weniger ausstehen? Und dann kommt mal die Frage an dich: 49ers oder den HSV?
Den HSV. Also,
Ja.
ich kann ehrlich sagen, dass ich keinen, also ich mag andere Football-Teams tatsächlich auch weniger als die 49ers. Genannt seien da auf jeden Fall die Cowboys und die Cardinals. Also ich glaube, das sind so mit die Teams, die ich am wenigsten mag. Und also 49ers gehören jetzt auch nicht zu meinen Favoriten, aber also wie gesagt, kämen auf jeden Fall noch vor diesen beiden anderen Franchises. Und ja, es gibt halt keine Fußballmannschaft, die ich weniger mag als den HSV.
Ja, das freut mich ja, dass die Niners gar nicht so ganz unten stehen bei dir.
Ich kenne nur viele Leute, oder ich kenne viele Leute hier, angefangen mit dir, über ein paar andere, die 49ers-Fans sind. Und deshalb muss ich die zwischendurch mal foppen, aber das, also es ist gar nicht so eine tiefgründige Abneigung gegen die 49ers an sich. Und bei dir,
Genau.
ja genau, dann wirst du auch noch gefragt, ob du die Seahawks oder den FC Bayern München weniger magst.
Ja, das ist auch eine ganz einfache Antwort. Natürlich die roten Seitenstrassler hier, die mit denen will man nichts zu tun haben. Nein, ich habe natürlich relativ viele Freunde tatsächlich. Logisch, die sind Bayern-Fans. Mein Bruder ist Bayern-Fan. Da bleibt es nicht aus, dass man natürlich auch sich irgendwo für die zumindest freut. Aber klar, ich bin schon so, das will ich ehrlich sagen, auch international immer gegen Bayern. Es war wunderschön, als Chelsea ihnen 2012 noch einen eingeschenkt hat in der letzten Minute. Das war schon herrlich. Not gonna lie. Da übersteht, also ich weiß auch gar nicht, warum soll ich mich, das Prinzip habe ich noch nie verstanden, warum soll ich mich, obwohl das mein Lokalrivale ist, aus dem, dass der auch aus Deutschland ist, jetzt für den freuen. Ich mag den Donnerstag bis Dienstag nicht, aber am Mittwoch soll ich ihn dann anfeuern. Das habe ich mir noch, das hab ich noch nie verstanden.
Nee.
Aber okay, das muss man, glaube ich, keine Ahnung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Dortmunder Schalke international unterstützt.
Mit Sicherheit. Stehen
Ja.
sogar im Fanblock im
Ja.
Feld dieser Arena.
Quatsch,
Na,
ey.
jedenfalls, nee, also das finde ich auch unsinnig. Das einzige Argument, was ich halt wirklich verstehen kann, ist eben die 5-Jahreswertung, ja, 5-Jahreswertung, die uns eben gewisse internationale Plätze ja zur Verfügung stellt. Aber ich sag mal, seitdem Bremen in der zweiten Liga spielt und mit ja, internationalem Geschäft so viel zu tun haben wie die New York Jets mit Siegen, ist mir das halt auch relativ scheißegal, wie viele internationale Plätze die Bundesliga hat.
Ehrlicherweise hat das jetzt für mich als Löwenfan auch noch nie so die, war noch nie die überzeugendste Argumentationslinie. Deswegen, ja, passt schon. Können ruhig auf den Sack kriegen, jederzeit. Und ja, die Seahawks, da muss ich ehrlicherweise sagen, ja, ist natürlich schon irgendwo der Rivale gewesen, so in der Zeit, als ich halt so voll zum Football gekommen bin, 2012, 13 und so, das waren schon. Aber im Prinzip im Nachhinein ja auch einfach geile Spiele, ganz ehrlich. Diese Championship Games da in Playoffs und so, oder dann jetzt hier dieses 2019er Division Finale, das macht es auch einfach aus. Und ich freue mich darüber, dass also ich finde es geil, wenn die Division gut ist. Und da macht das Football-Gucken einfach auch noch viel mehr Spaß. Finde ich persönlich. Gibt mir auf jeden Fall was. Und deswegen, ich habe da nichts dagegen, dass die Seahawks gut sind. Und ich habe auch jetzt mit denen an sich gar kein Problem.
You don't try me with a sorry receiver like Crabtree, sag ich dann nur.
Genau.
Eine meiner liebsten Szenen, also die Aktion an sich, aber auch ja, die Reaktion von Richard Sherman danach, dem er den entscheidenden Pass weggetippt hat und die Interception gefangen wurde. Ja.
Es war halt so geil. Aaron Andrews hat ihn überhaupt nicht gefragt dazu. Er hat einfach nur von sich selber aus erzählt. Das war so geil.
Ja, geschockt fürs Leben war die arme Frau.
Ja, die war so, okay, was geht ab?
Ja, Sherman tatsächlich auch einer der geilsten Spieler, den wir so in der jüngeren Vergangenheit hatten. Ihr auch, ne?
Witzig. Ja, definitiv. Er hat bei uns echt nochmal rausgerissen. Nach Achillessehnenriss.
Ja.
Also mal sehen, Cam Akers kann auch wieder zu alter Stärke kommen. Das sei nun mal eingestreut. Aber ja, ich hoffe, ich wünsche Richard Sherman auf jeden Fall, dass es ihm wieder besser geht. Er hatte ja ein bisschen, psychische Probleme wohl und so. Und ich hoffe wirklich, dass er da auf dem aufsteigenden Ast wieder ist. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn er wieder in der NFL zu sehen ist, falls es seinen Körper nochmal hergibt.
Ja, gerne zurück ins Seattle. Nehm ihn sofort.
Ja, nee, also wir haben, unser Cornerback-Core ist natürlich leider zu tief, das muss man sagen.
Ja, nur lauter All-Pros.
Ja, es sind dann wirklich lauter All-Pros da, also man wartet schon sehnsüchtig darauf, dass Emmanuel Mosley wieder fit ist und ich meine, Alter, das sagt einiges aus.
Ja.
Ah ja, Shootouts, Baby, das ist die Hoffnung. Genau, das dazu. Dann würde ich sagen, springen wir mal weiter zur nächsten Frage, oder?
Ja.
Wir wechseln uns ab.
Ja, okay, dann lese ich vor von Swiss Guy. Falls nicht schon zu spät, nein, die Frage hat es in die Folge geschafft, also nicht zu spät. Welches Land würdet ihr gerne mal besuchen und warum die Schweiz? Swiss Guy, wie der Name schon sagt, könnte Schweizer sein. Genau, also ja, fang du doch einfach gerne mal an.
Also an und für sich tatsächlich, die Schweiz ist jetzt halt nicht unbedingt mein favorisiertes Ziel, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch nicht so der Berggänger und deswegen ist die Schweiz jetzt halt eher so, ja, weniger interessant. Aber an und für sich so, boah, welches Land würde ich gerne besuchen? Ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten. Ich war aber auch noch nicht so weit rum. Das werde ich mit meiner Freundin auf jeden Fall nachholen, wenn wir hier Corona mal rum haben und so. Da war schon geplant, mal ein bisschen mehr Fernreisen zu machen, weil sie das sehr gern gemacht hat während dem Studium. Im Zweifel würde ich aber tatsächlich einerseits, also gut, okay, eine Sache ist einfach zu beantworten, USA, weil ich auch mal Football gucken will live und so, das sind halt das ist so die obvious answer, aber das weniger wegen den USA an sich. Was ich gern mal wirklich sehen würde und irgendwie halt als Erfahrung wertvoll fände zu sehen, wäre irgendwas in Afrika. Also so richtig zu sehen, wie es Menschen halt geht, wie wenn halt rundherum nicht alles so, ja, gut und problemlos ist, wie es hier oft ist. Und da bewundere ich oder beneide nach wie vor einen aus Schulzeiten, der ist nach der Schule wirklich für so ein Jahr nach Afrika gegangen und hat da irgendwo mitgeholfen und ja, das ist, also und hat da halt so aufgebaut, in der Schule gearbeitet und das ist schon crazy einfach. Ich glaube, die Erfahrung ist unvergleichlich und das ist halt wirklich kein Tourismus, du schaust dir irgendwas an und so und du isst gutes Essen, sondern das ist eine wirklich ernsthaft andere Lebensweise kennenlernen. Aber mal schauen, ob mir das nochmal vergönnt ist, das irgendwann machen zu können.
Ja, also das ist natürlich schon irgendwie krass und auch cool. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen mehr halt auf die Urlaubsperspektive bezogen. Klar, USA, wie gesagt, halt, ich bin halt US-Sport-Fanatiker, kann man schon so sagen. Dementsprechend halt, das wäre halt auch traumhaft, irgendwie mal so 6 Wochen USA und dann alles mitnehmen, was geht, so NFL, College Football, NBA, ansonsten auch, ich würde mir sicherlich auch ein NHL und ein MLB-Spiel anschauen. Genau, also das wäre halt schon echt mein Traum, aber ich glaube, da musst du halt auch, um das irgendwie alles zu realisieren, musst halt wahrscheinlich auch irgendwie 8 Scheine oder so auf den Tisch legen.
Safe.
Ne, so, und das ist halt dann schon ein größerer Urlaub. So viel verdienen wir hier mit der Unterstützung durch euch noch nicht.
Ja, dann schiebt das endlich mal an hier. Das ist echt, so kann es nicht weitergehen.
Nee, ansonsten, landschaftsmäßig würden mich auf jeden Fall Kanada und Neuseeland interessieren. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Und ja, da auch mal so Cross-Country so ein bisschen mal alles anschauen. Und das würde mich auf jeden Fall extrem interessieren.
Mein Großonkel ist mit 18 nach Kanada gegangen,
Ah, okay.
tatsächlich. Das ist echt mittlerweile leider gestorben. Aber ja, also deswegen, ich habe so ein bisschen familiäre, also das, was der dann quasi wieder an Generationen nach sich zieht, gibt es da drüben in Kanada rund um Toronto.
Ja, cool.
Und ist definitiv auch sowas, was ich mal irgendwie früher oder später ganz gern sehen würde. Schon ein tolles Land auf jeden Fall.
Ja.
Gut, dann schaffen wir langsam den Übergang hin zum Football. Da fragt Mr. Chancentod, was ist das perfekte Setup, um Sonntagabends 19 Uhr Football zu schauen?
Ja, für mich einfach chillig, gemütlich, am besten alleine auf meinem Sofa. Genau, also ich habe dann die Red Zone, auch die englische Version tatsächlich. Es gibt jetzt ja bei der Zone auch Endzone, da sind mit deutschen Kommentatoren, aber damit ja, werde ich nicht warm, beziehungsweise ich habe mit den Anfang kurz irgendwie die 10 Minuten Vorberichterstattung bei der ersten Folge angeguckt und ja, es ist einfach nicht Red Zone. Dementsprechend, ich finde es
Das
nett,
ist
ich
ja
finde
auch.
es ein nettes Produkt, auch gerade für diejenigen, die vielleicht des Englischen jetzt nicht so mächtig sind oder auch keinen Bock drauf haben, sich, ich sag mal, für manche ist es ja halt auch eine Anstrengung, ganze Zeit Englisch zu hören. So, also da finde ich gut, ist es eine sehr gute Alternative und allemal besser als zum Beispiel Ran, denke ich. Und ja, von daher finde ich es okay. Nee, aber für mich Red Zone, dann noch ein Einzelspiel auf dem Tablet nebenbei und ja, irgendwie, also was, keine Ahnung, eine Schale M&Ms oder sowas. Also so, ich bin jetzt nicht so der, tatsächlich nicht so der Biertrinker alleine beim Sport oder sowas. Das ist jetzt nicht so mein Ding, daher irgendwie, ja, so wäre, glaube ich, für mich, ist für mich das perfekte Setup.
Ja, also bei mir sieht es jede Woche sehr ähnlich aus. Habe da irgendwie vorne, also erstmal mein Tablet dastehen, also je nachdem. Tatsächlich, entweder ich gucke auf dem Fernseher schon Red Zone oder wenn die Niners parallel spielen, laufen die Niners am Fernseher und am Tablet davor quasi läuft die Red Zone, die ist dann gemutet. Also ich versuche schon die Niners, also solange die Niners relevant sind, gucke ich immer zuerst Niners. Das ist dann unterschiedlich, nach wie vielen Wochen das switcht hin zur hauptsächlich eigentlich Red Zone und die Niners gemutet am Ding, was man dann gar nicht mehr guckt. Das ist auch ein bisschen Selbstschutz. Aber ansonsten, ja, nebendran ist jetzt auch nicht so viel bei mir. Das ist dann relativ langweilig. Ich habe tatsächlich dieses Jahr angefangen, auch wirklich, ich gucke gar keine Fantasy-Scores und so mehr an. Maximal schaue ich einmal irgendwie rein, so nach den frühen Spielen. Aber ich glaube auch, das lasse ich mittlerweile, weil es bringt auch einfach nichts mehr, wenn man so eine gewisse Anzahl an Ligen spielt. Du spielst gegen so viele verschiedene Spieler, man kann das gar nicht mehr so verfolgen und dann einfach am Montag in der Früh gucken und mal, also bin da auch noch nie so entspannt gewesen wie dieses Jahr, muss ich sagen, weil halt die Diversifikation auch einfach da ist und ob ich jetzt ein Fantasy-Matchup gewinne oder nicht, ja, eigentlich macht mittlerweile der Prozess rundrum fast mehr Spaß als die Matchups zu verfolgen und zu gucken, was dann rauskommt. Und ansonsten, ich mag es schon auch sehr gern mal zusammen zu gucken. Also würde ich jetzt auch nicht jede Woche machen wollen. Aber ich freue mich schon drauf. Gibt auf jeden Fall zwei Jungs hier aus München natürlich. Mit dem Isa Cowboy und mit dem Bruno Koslowski. Das werde ich auf jeden Fall dieses Jahr wieder gucken, dass wir da gemeinsam irgendwie mal ein Spiel anschauen. Ja, gerade mit dem guten Bruno, da bietet sich natürlich das Division-Duell gegen die Rams an. Ich glaube, die spielen sogar Woche 8, also ist ja dann Woche 18, die letzte Woche gegeneinander, je nachdem. Wenn die Niners tatsächlich noch mithalten können, bis dahin wäre das natürlich schon ein Hammer, das gemeinsam zu gucken. Aber da muss ich mich jetzt auch mal tatsächlich, müssen wir jetzt meinen Termin fixen. Und das macht dann schon auch sehr viel Spaß.
Ja, wir werden auch mit unserer Liga, mit der wir auch live gedraftet haben, werden wir auch wohl mal den einen oder anderen Termin finden, um mal zusammen zu gucken. Wir hatten jetzt auch Thanksgiving ins Auge gefasst. Das, denke ich, ist auch ganz cool. Besonders, ich finde es bei Einzelspielen auch besser zusammen zu gucken, weil du da immer die
Ja.
Unterbrechung hast, wo du auch mal reden kannst und so. Wenn du Red
Genau.
Zone und nebenbei halt redest, dann wirst du halt wirklich wahnsinnig, dann hast du ja noch mehr Eindrücke und kriegst halt gar nichts mehr mit. Ne? Also das ist,
Ja.
nee, also das wär auch nichts für mich. Red Zone noch irgendwie mit mehreren Leuten und dann wirklich alle am Reden oder so, dann da würde ich, glaube ich,
Ja.
abdrehen.
Ja, das ist dann auch, das ist ein bisschen zu hart, ja, das stimmt. Aber ja, im Endeffekt sind wir dann doch relativ Standard, denke ich.
Ja,
Und
nichts
ja,
Besonderes.
aber man halt
Puristen.
einfach Football aufsaugen am Sonntag.
Ja.
Das ist gerade am Anfang. Wir sind noch ausgedörrt.
Ja, so Woche 13, 14 und so wird es wahrscheinlich schon ein bisschen heftiger sein, aber gut.
Genau,
Man
so
muss
ist
jede
das.
Woche genießen.
Definitiv.
Gut, dann kommen wir zum Football allgemein, also noch nicht ganz beim Fantasy angekommen, aber natürlich jetzt dann schon mit Auswirkungen. Und zwar hat der gute Sven bei Twitter gefragt, wie broken sind die Offenses der Steelers und Falcons?
Gut, dann ich nehme mal den einfachen Kandidaten, also oder ich sag mal was zu den Steelers und die sind wirklich am Arsch. Also, das ist für mich einfach auch im Nachhinein, ich weiß gar nicht, das ist verantwortungslos von diesem Management, da Ben Roethlisberger nochmal eine Saison zu geben. Die haben wirklich viel da in der Offense. Die haben Receiver, die haben Najee Harris und die Offensive Line ist zwar jetzt nicht überragend, aber du kannst trotz auch, sage ich mal, unterdurchschnittlicher Offensive Line schon eine solide Offense spielen. Und die Defense ist richtig gut. Das heißt, die haben eigentlich alles da, um auch vorne mitzuspielen. Aber der Quarterback fehlt. Und sie haben es ja nicht mal versucht, mit einem soliden Bridge Quarterback da was zu machen. Und Big Ben schaut echt so toastig aus. Das tut weh beim Zuschauen. Und es ist echt madig. Aber am Ende spielen wir ja vor allem PPR-Formate. Und hey, ich glaube, sie werden weiter den Ball häufig werfen. Auch wenn sie, gerade wenn sie mal in Rückstand irgendwo geraten, das kann auch passieren, dann gibt es viele kurze Dump-Offs. Najee, Juju, Diontae, für die ist das alles okay. Claypool ist ein bisschen schade, da ist wirklich, das wird einfach das Potenzial nicht genutzt, aber den bekommen sie auch irgendwie noch eingebunden oder versuchen sie auch aktiv, das zu machen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist einfach sehr schade, dass diese Offense ist für mich eine, ja, am Ende, was ist das, eine Bottom 5 Offense? Ja, vielleicht nicht ganz so schlimm Bottom 10, weil du hast halt einfach diese komplett dysfunktionalen, wo es an allem mangelt, wie die Jets oder so. Aber also für das Potenzial ist es auf jeden Fall viel, viel zu schlecht.
Ja, Ben hatte sich ja auch jetzt noch über den Offensive-Koordinator aufgeregt, ne? Das scheint auch alles nicht so ganz prickelnd zu sein.
Zu viel Play-Action, oder?
Genau. Ja, nee, also da sind sie halt auch nicht ganz glücklich mit, oder ist Ben auch nicht so ganz glücklich mit. Ja, glaubst du, dass wenn sie jetzt zum Beispiel einen Teddy Bridgewater geholt hätten, dass das besser geworden wäre? Ich meine, Denver hat im Prinzip eine ziemlich ähnliche Situation, ne?
Ja.
Also,
Ja, also besser auf jeden Fall. Auch vielleicht jetzt, wäre jetzt kein Feuerwerk gewesen. Das,
nee.
oder, hey, ganz ehrlich, frag doch mal bei den Niners an, was verlangen denn die wirklich für Jimmy? Ich meine, okay, wenn die da jetzt den First-Round-Pick echt wollen, dann würde ich auch sagen, ja, komm, dann leck mich. So, das ist auch nicht die Lösung. Aber ich meine, hey, such dir doch irgendwo so eine Gurke, die halt ein bisschen den Ball verteilen kann. Gab doch in der Offseason. Was kostet jetzt Jameis Winston? Was kostet Jameis Winston da bei den Saints? Das ist jetzt auch nicht das Ding. Und vielleicht, okay, vielleicht wollte der da billig unterschreiben, kann natürlich auch sein, dass man den nicht bekommen hätte. Aber ja, Andy Dalton bei den Bears ist jetzt auch echt kein Bringer. Aber selbst der schaut, finde ich, echt noch besser aus als Big Ben. Und
Ja.
ach, tut weh.
Nick Foles.
Oh, ja,
Okay,
da
der
wird's
ist
dann rough.
schon fies, aber naja. Ja, Ben ist jetzt ja auch angeschlagen, hat ja irgendwie eine Brustmuskelverletzung oder eine
Ja.
Brustverletzung an sich, soll aber Sonntag spielen. Das kann ja heiter werden. Also.
Was sagst du denn dazu? Dieses Jahr ist er wieder richtig fit nach seiner Ellbogenverletzung. Die hat ihn doch letztes Jahr noch so behindert.
Ja, also
Hat man
gut.
gesehen.
weiß ich nicht.
Das waren wieder also, tolle Rumors.
Ja, also gut, ich sag mal, wie gesagt, aber die Steelers sind einfach an sich, ich sag mal, insgesamt als Team einfach gut genug, ne? Das muss man einfach sagen. Die werden es halt wahrscheinlich auch wieder in die Playoffs schaffen. Trotz dem Scheiß da. Ja. Ja, genau. Die Offensive Line, wie gesagt, ja, muss man sagen, die sieht halt tatsächlich nicht so schlecht aus, wie sie gemacht wurde, ne? Also die sind irgendwie nach PFF im Run-Blocking irgendwo Middle of the Pack. Pass-Blocking ist auch ganz okay, glaube ich. Also jetzt nicht dolle, aber reicht.
Die sind halt nicht die schlechteste, zu der sie dann oft in dieser ganzen Archie-Diskussion gemacht wurde.
Ja, Trey Turner zum Beispiel macht da, glaube ich, einen ganz guten Job, ne? Der ist, also von daher, das ist schon so okay und ich erwarte auch die nächsten Wochen da von Najee Harris auch ein bisschen mehr. Also Buffalo am ersten Spieltag hat das echt ganz gut gemacht, und die, gegen die sie gespielt haben. Ne, Buffalo halt auch gegen den Pass natürlich eine der besseren Defenses auf jeden Fall. Und gegen wen haben sie denn letzte Woche noch gespielt? Das muss ich gerade überlegen, da stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Vegas.
Die
haben Waller gecovert.
Ja, stimmt. Auch die Raiders tatsächlich überraschenderweise kein schlechtes Team dieses Jahr. Also die haben jetzt gegen zwei Teams gespielt, die bislang echt ganz okay aussehen und dementsprechend, also da kommen auf jeden Fall schwächere Gegner. Jetzt kommt, glaube ich, Cincinnati. Ja, genau. Also da erwarte ich dann auch insgesamt, gut, jetzt ist Ben angeschlagen, aber erwarte ich eigentlich auch von Najee zum Beispiel auch mehr.
Das Geile bei Najee ist auch wirklich, selbst wenn er jetzt nicht der beste Rusher in der NFL wird, er ist im Receiving Game einfach eine Waffe und er ist das auch immer noch in der NFL, das hat man jetzt wieder gesehen und dann lass ihn halt nur, ich sag mal jetzt wieder seine 10 Carries dafür irgendwas knappe 40 Yards haben, ich juck mich überhaupt nicht, wenn der dann so im Receiving Game eingebunden ist, 5 Receptions irgendwie macht da halt seine Yards und einen Touchdown oben drauf, geil, dann haben wir doch alles, was wir brauchen. Das sind die Touches, die wir wollen, die wertvoll sind. Und das ist das, was ihn halt, weil jetzt auch immer wieder die Vergleiche zu der CH kamen, das ist der große Unterschied zu einem Clyde Edwards-Idee.
Und der Unterschied sind einfach auch 30 Pfund, ne? Also, ja. Das muss man halt auch sagen. Najee Harris ist halt ein Riese im Vergleich, also der ist halt doppelt so groß wie CH. Und also alleine das schon ist ein Riesenunterschied an der Goal-Line beispielsweise, reichweitentechnisch, den stellen sie halt auch im Slot häufig auf, habe ich häufig gesehen. Und dazu, es ist noch gar nicht lange her, ungefähr ein Jahr, da sah Jonathan Taylor in der ersten Saisonhälfte richtig madig aus. Und in der zweiten Saisonhälfte hat er komplett rasiert. Also auch sowas die Richtung. Also lass dem Jungen halt ein halbes Jahr Zeit, um sich an die Liga zu gewöhnen. Und wie gesagt, er liefert jetzt ja. Also jetzt hat er ja schon gute Zahlen abgeliefert. Von daher alles okay.
Ich liebe es immer noch, wie damals Jonathan Taylor, questionable, in Klammern, Eyes. Der ist ja wirklich so eine Scheiße zusammengelaufen. Das hat er, der hat die Offense der Lücken nicht gesehen. Und so. Ja, also der war so lost auf dem Platz. Und jetzt ist er Nummer 2 Running Back irgendwie in Dynasty.
Genau, also von daher alles gut. Da mache ich mir auch keine Gedanken. Ja, sah ja zeitweise so aus, als wäre Diontae Johnson raus. Aber ist jetzt wohl nicht so schlimm, die Verletzung, wenn ich das richtig gehört habe. Dementsprechend, das hätte halt allen anderen geholfen, also jetzt so scheiße eine Verletzung immer ist, aber das hätte halt allen anderen in der Offense geholfen, konstant zu produzieren, glaube ich. So, genau. Ja, dann die Falcons, ja, das ist halt wirklich, also noch schlechter als, also ich habe schon erwartet, dass die sehr schlecht sein werden, aber die sind halt noch schlechter, wenn Cordarrelle Patterson halt irgendwie eine wichtige Rolle in deiner Offense spielt, dann weißt du halt, es ist schlimm. Es steht ganz schlimm um dein Team. Und da erfüllt bislang keiner die Erwartungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen besser wird, jetzt mit neuem OC oder neuen Head Coach und neuem Playbook halt, dass sie sich da auch erstmal alle dran gewöhnen müssen. Aber also, das ist schon wirklich nicht gut, ne? Also Ja, Ridley spielt also macht seine Punkte. Ich denke auch, dass der noch, also dass der Fall da eher nach oben zeigt. Pitts auch okay. Ja, Committee Backfield aus Davis und Patterson. Jo, ne? Und danach wird's halt dünn. Also alles andere, alle anderen sind da irgendwie tot. Ryan auch, wenn man ihn noch los wird, irgendwie dann weg damit.
Ja, ich habe heute, wir haben heute in unserer JIT einen Trade gesehen, in
Ja.
dem Ryan über die Ladentheke ging. Und tatsächlich, da war es auch so. Da habe ich sogar ehrlich gesagt, Alter, an deiner Stelle, ich würde Ryan einfach, ich würde nur schauen, dass ich ihn loswerde, irgendwie. Nicht, dass er dir durch reinen Zufall nochmal eine Woche gewinnt. Gerade wenn du ein
Durch
Rebuild bist und den
Ryan
Typen hast.
Zufall.
Durch Ryan Zufall, ja, genau. Sehr geil.
An der Stelle.
Ja. Das, hätten wir solche Folgentitel, wäre das einer.
Ja.
Aber ja, also wirklich, das, also die Falcons, das schaut wirklich schlimm aus und ich war nicht so, ich war definitiv nicht low genug bei Matt Ryan in der Offseason. Den habe ich ein paar Mal gedraftet, sehr spät, weil ich mir dachte, hey, komm, so billigen Starting Quarterback, der hat vielleicht doch noch 2, 3 Jahre in sich. Aber Alter, ich glaube, den muss ich jetzt verkaufen und schauen, dass ich noch einen Second bekomme.
Ja, traurig, aber wahr. Ja.
Ja, es ist, wie es ist. Gut, dann mal weiter zur nächsten Frage. Mr. Chancentod hat gefragt, falls schon auf dem Schirm, way too early prediction für den First und Second Quarterback und Running Back im Rookie Draft nächstes Jahr. Also ich gehe mal ehrlich gesagt davon aus, das ist jetzt wahrscheinlich Fantasy bezogen.
Ja, habe ich auch so gedacht.
Ja, und ja gut, das ist jetzt tatsächlich, also wenn man von 2022 spricht, finde ich noch gar nicht way too early. Wir sind ja beide jetzt ein bisschen hier auch auf, also mit Devi dabei. Das heißt, wir beschäftigen uns ja tatsächlich sogar damit. Way too early wäre vielleicht 2024, 25 gewesen. Da was zu sagen, wird sehr schwer. Aber also für First, Second Running Back, glaube ich, da führt eigentlich nicht viel an den zwei großen Spiller und Hall vorbei, oder?
Nö, auch wenn die jetzt bislang noch keine Bäume ausgerissen haben in der College-Saison. Aber also im Moment glaube ich auch nicht, dass denen da irgendjemand ge gefährlich wird.
Zach Charbonnet,
Ja,
eventuell.
ja, Kyron Williams ist ja auch immer wieder ein Thema, aber glaube ich nicht. Also, wie gesagt, ja, Breece Hall ja, von Iowa State.
CJ Spiller, oder? Ach so, ja.
Isaiah Spiller,
Isaiah Spiller, so ist es.
CJ
Ja,
Spiller war jemand
genau, so
anders.
rum sehe ich ja.
Genau.
Ja, stimmt, genau.
Und Isaiah Spiller von Texas A&M, genau, die beiden wären da wohl zu nennen.
Bei den Quarterbacks könnte es ein bisschen aufgehen im Moment. Jetzt
Ja.
hat wer, also ich glaube, dass da na, Spencer Rattler dabei ist, da können wir relativ sicher sein, oder?
Ja, also ich denke mal für Fantasy auf jeden Fall, weil der halt die Dimension halt ja, ich will nicht, Rusher ist er halt, er ist jetzt nicht, ich sag mal, kein Kyler Murray in dem Sinne, aber er ist halt schon mobiler. Ne? Deswegen wird der halt für Fantasy, denke ich mal, und weil es halt auch wahrscheinlich der bekannteste Name aus der Klasse ist, wird er schon dabei sein, auch wenn der sich auch bislang nicht drum bekleckert. Der wird auf jeden Fall, denke ich, dabei sein. Und danach wird es halt, also es im Moment so fünf bis teilweise sogar sechs Kandidaten, die man da liest, die in der ersten Runde gedraftet werden könnten. Genau, und aktuell sieht da Matt Corral von Ole Miss am besten aus. Ne, also ich denke mal, der wäre da jetzt so noch mein zweiter Name.
Als wenn man sagt, okay, also das ist jetzt so für Fantasy gerade, aber siehst du einen Weg, dass tatsächlich CJ Strong jetzt da so seinen Rise hat und dass der auch in der NFL dann vielleicht im Nachhinein völlig overdraftet wird, weil er halt den brutalen Arm hat und Würfe macht, die, glaube ich, sonst kein anderer so in der Form macht?
Ja, Schauen wir mal, ne? Also, ist schwierig zu sagen. So, immer spielt der jetzt da bei Nevada. Also, Carson heißt er auch.
Ach,
Übrigens.
Carson,
Ja, genau.
ja,
CJ,
Carson Strong, ja,
das ist dein Liebling
genau.
heute,
Ja,
ne?
genau. Ich bin hier auf CJ hängen geblieben.
Ja.
Carson Strong. Sehr
Genau. Und ja, er hat einen starken Arm. Und ich sag mal, das wird schon von NFL-GMs hochgewichtet. Und ja, klar, also auch einer der fünf Kandidaten, die hier in der ersten Runde gehandelt werden. Weiterhin zu nennen, sicherlich Malik Willis, der halt auch ein Rushing-Upside mitbringt, wahrscheinlich der beste Rusher, wenn er denn so hoch gedraftet wird. Und dann haben wir natürlich noch Sam Howell, der bislang eher reinkackt. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in unserer Devi-Folge, dass er sich da zeigen muss, wie er jetzt ohne seine ganze Unterstützung klarkommt. Und das ist bislang nicht so doll.
Ja, also Woche 1 war ganz übel. Ich weiß gar nicht, wie er in Woche 2 gespielt hat, ehrlicherweise.
Ja, das war
Aber
auch nicht so viel besser.
na, oh je. Aber sein Josh Downs heißt er, glaube ich, oder? Oder heißt er
Ja.
CJ Downs? Ich weiß.
Im Zweifel ist es immer CJ. Neue Regel, wenn wir den Vornamen nicht wissen, dann heißt das CJ.
Ja, richtig. Also Josh Downs hat er ja ganz gut gefüttert, glaube ich, im zweiten Spiel. Oder der hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Aber gut, deswegen, der schlüpft so ein bisschen in die Rolle da. Und das könnte wiederum tatsächlich für auf Wide Receiver in den nächsten Jahren ganz spannender Name sein.
Ja. Gut.
Gut, genau. Dann haben wir jetzt den Fantasy-Übergang.
Ja.
Und für die nächste Frage darfst du einleiten, gerne.
Genau, da haben wir nochmal Swiss Guy und der hat gefragt, welche je Top 3 Wide Receiver und Running Back Erkenntnisse würdet ihr mitnehmen? Wahrscheinlich aus den ersten 2 Wochen. Und bei welchem Spieler seid ihr noch am unsichersten bezüglich seinem Value? So, also genau. Ja, vielleicht willst du anfangen mit deinen 3 Takes zu deinen Receivern und Running Backs.
Ja,
Vielleicht ein bisschen,
also,
ja.
vielleicht erstmal, was die große Erkenntnis für mich aus diesen ersten 2 Wochen war, und das, also echt, das habe ich so nicht kommen sehen, war, dass es jetzt hat, spielerunabhängig tatsächlich. Die Wide Receiver, ich flexe ab jetzt Wide Receiver. Viel, viel mehr als früher. Ich habe früher eigentlich immer versucht, noch Running Backs für die Flexes zu bekommen. Ich mache es jetzt eigentlich genau andersrum. Ich will wenige elitäre Running Backs für meine Running Back Spots haben, aber den Rest will ich Wide Receiver flexen, weil sie tatsächlich gerade in PPR deutlich mehr Upside haben, aber ich mache sogar in Half PPR. Und das liegt, glaube ich, schon daran, dass halt einfach diese Workhorses, also die sterben halt einfach aus. Und die NFL wird immer passlastiger. Und hier diese Performances, Deebo Samuel da am Anfang, klar, es ist immer schwer zu predikten, wer genau da ausbricht. Aber jetzt Rondale Moore letzte Woche, Marvin Jones, du hast da, es gibt so tolle Matchups, sage ich mal, in der, jetzt auch diese Woche wieder, so ein Marvin Jones gegen Arizona. Ganz ehrlich, hey. Für wie viel Air Yards wirft Trevor Lawrence wieder auf Chark und Marvin Jones außen. Arizona hat niemand zum Covern, außer ein Slot Corner. Den will ich haben in meiner Flex. Und ja, das hat sich auf jeden Fall bei meinem Prozess bisher sehr, sehr stark verändert in der jungen Saison.
Ja, würde ich tatsächlich auch so mitgehen, gebe ich dir völlig recht. Und ich habe das da auch meinen Prozess auf jeden Fall geändert, ne?
Ja.
Und ich denke, und was warum, also das habe ich jetzt nicht bei mir, ich hab hier auch eher so Spieler-Takes gemacht, aber was für mich da auch auf jeden Fall nennenswert ist, halt nochmal, ich denke, das können wir jetzt schon nach 2 Spieltagen ganz gut sagen, ja, Elite Tight Ends, ich sag mal, ja, wie viel haben wir, wenn wir sagen, irgendwo,
Zwei.
ja, zwei,
Drei.
also
Mit
zwei,
Lock vielleicht
aber wenn
noch,
wir jetzt,
aber.
genau, wenn wir jetzt von den Top 5 oder so, die wir Top 5 gedraftet haben, wo wir auch mal gesagt haben, ja, die hätten wir ganz gerne, 3 davon liefern halt, ne? Und ja, das ist halt ein riesen, riesen Vorteil. Und also Kelce, wer Kelce gedraftet hat, der wird sich bislang bestimmt nicht ärgern, wenn man jetzt mal so vergleicht,
Nee.
wie die anderen Running Backs in der Range abgeliefert haben.
Ja,
Ne,
definitiv.
also.
Ja, dann vielleicht, ich kann auch, dann komm, mache ich hier mal, also gehe ich mal rüber. Also Elite-Titans stimme ich hundertprozentig zu. bin in jedem Contender froh, einfach oder liegt Wert drauf, da einen guten Titan zu haben und bin einfach super happy damit, wenn das der Fall ist. Es ist einfach ein Pain, late Titan zu gehen und dieser Dreck mit jetzt, ich suche mir einen guten Matchup-Titan und dann gehst du da mit einem Higbee rein und dann macht er einen Nuller und dann gehst du mit einem Everett rein und der macht einen Punkt und das ist halt so ein Scheiß.
Ja,
das ist wirklich so ein Scheiß.
Das Problem ist halt, jeder, der sagt, er will Titans streamen, jetzt besonders für Redraft, das ist halt in Dynasty, ja, halt streamen, ist immer so eine Sache, aber
ja, ja, klar, ja.
Das ist halt eine gewisse Arroganz, ne? Dass du quasi, du musst ja, du setzt ja voraus erstens mal, dass keiner in deiner Liga irgendwie zwei Titans im Roster hat, und zweitens mal, dass du halt immer den richtigen Titan findest. Und du hast jetzt gerade die besten Beispiele genannt. Das waren jeweils relativ gute Matchups, die man ja auch spielen wollte. Oder Troutman, der jetzt zum Beispiel Target Leader war und jetzt schöne Null abgeliefert hat. Also dementsprechend, fuck Titan Streaming. So kann man auf jeden Fall mal sagen hier.
Ja, es ist definitiv so. Also das ist wirklich, das ist echt schwer, das irgendwie zu machen. Und in Dynasty ist es eh dann nochmal anders, ja. Aber ich glaube, in Dynasty war der Take auch nie so dieses, ja, da waren Elite-Titan immer schon mehr wert oder mehr wert geschätzt, glaube ich auch. Hatte ich zumindest den Eindruck.
Ja.
Aber kann auch täuschen, weiß ich nicht. Unabhängig davon, dann vielleicht mal rüber zu den Spieler-Takes. Top 3 Wide Receiver mache ich vielleicht einmal kurz. Also ich finde DJ Moore einfach super geil. Freut mich krass, dass der so abliefert, auch mit Sam Darnold jetzt. Und dass er wieder mehr, also nicht so einfach als reiner Deep Threat eingesetzt wird. Ich bin ja absoluter DJ Moore-Believer, auch so ins Talent gewesen. Hab auch sehr viele Shares, freue mich darüber natürlich jetzt riesig. Er hat auch sogar schon einen Touchdown gefangen, also das ist ja Wahnsinn. Das kennen wir von dem Mann gar nicht.
Muss ich sagen, war ich einer der Spieler, bei denen ich auf jeden Fall zu low war.
Mhm. Das ist sehr geil, freut mich. Schau mal, jetzt sind wir sogar dich überzeugt von DJ Moore. Der zweite Moore ist natürlich Rondale Moore. Das muss ich echt sagen. Es gefällt mir sehr, sehr gut zu sehen. Er ist jetzt immer, der wird jetzt nicht plötzlich in der NFL ein Nummer 1 Outside Wide Receiver werden, das nicht. Aber man sieht, dass er auch mit NFL, auch gegen NFL-Talent, also er lässt die so langsam aussehen. Der kann sich da immer noch durch so Gruppen von Verteidigern durchtänzeln mit seiner Explosivität und seiner Balance und das macht sehr viel Spaß zu sehen und ich glaube, dass der Mann immer eine Riesenrolle haben wird, also oder in dem Team, wenn er fit ist, in dem er spielt, weil er einfach so dem Team so viel geben kann und ich kann mir gut vorstellen, dass der einfach auch langfristig in Fantasy-Football sehr, sehr gut abliefert. Gerade auch wieder in PPA-Formaten.
Ja, bin gespannt, ob das dieses Jahr so konstant bleibt, aber ja, er kann in der NFL spielen. Da macht auch die Größe bislang eben keinen Strich durch die
Rechnung. Und mein dritter Spieler, muss ich sagen, T. Higgins, Sophomore, der hat letztes Jahr sehr gut gespielt, dann kam ja Jamar Chase und hier die Offense zurück, Joe Burrow verletzt erst, jetzt schauen wir mal, wie es reingeht und so. Und T. Higgins hat sich da einfach ich finde, der zeigt, dass er ein elitärer Wide Receiver ist, hat da jetzt wieder einen knapp 30%igen Target Share in Cincinnati, bekommt viele Looks in der Endzone, ist ein Spieler, bin ich super froh, wenn ich ihn hatte, dass ich ihn nicht als Panikreaktion nach der Jamar Chase Einberufung im Draft verkauft habe oder so, da war er mal ein bisschen lower und T. Higgins ist einfach ein richtig geiler Spieler, freut mich sehr und ja, Erkenntnis ist, T. Higgins ist for real.
Trotz seiner Fumbles.
Wieso hat er da so viele?
Ich glaube, er hat zwei letztes Spiel. Das jetzt richtig mitgekriegt. Das
habe ich gar nicht mitgekriegt, siehst du mal.
Aber
ja, trotz aller Fumbles.
Ja. Ja, es ist halt in Cincinnati. Ich habe auch erst überlegt, Jamar Chase reinzuschreiben tatsächlich, aber habe ich dann gedacht, naja, ist halt relativ obvious, weil wir ihn auch schon als Riser hatten. Die beiden, es kommt jetzt halt so, wie wir schon vermutet haben, halt Higgins und Chase sind da halt die beiden wichtigen Receiver. Und Boyd ist eher der Spieler, der out
Man
ist.
Out.
Ja. Auch wenn er jetzt trotzdem neun Tage gesehen hat, aber ja. Okay.
Wie sehen denn deine Wide Receiver aus?
Meine Receiver-Takes sind eigentlich, Calvin Ridley wird nicht Wide Receiver 1 overall. Ne, also, ja. Soweit hatte ich mich nicht aus dem Fenster gelehnt, aber ich hatte ihn auch schon in der Top 5 gesehen. Und ja, da können wir jetzt, glaube ich, vermutlich das können wir das begraben. Aber wer weiß, ne? Es waren jetzt 2 Wochen. Da kann man jetzt noch nicht so viel sagen, sieht aber im Moment nicht danach aus. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Cooper Kupp, hell yeah.
Yeah.
Ja, schön, wenn man dann sowas auch dann mal trifft, ne? Das ist halt, genau, also da das passt. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Brandon Cooks, still underrated.
Ja. Ja, kann ich auch komplett entgehen. Das sind alles gute Takes, ja.
Also das sind so meine Erkenntnisse. Im Prinzip so ein bisschen auch hier, ja, manche Sachen Bestätigung von dem, was wir eh gedacht haben, aber manches halt auch eben wie mit Ridley, dass es halt auch mal anders sein kann.
Gut, wunderbar. Aber dann start doch nochmal, dann fang du diesmal auch bei den Running Backs an.
Okay.
Machen wir das Gute, wie im Draft-System einfach.
Ja, falls jemand dran gezweifelt hat, CMC immer noch die Nummer 1. Gibt's nichts dran zu rütteln. Der King der Running Backs oder der Skill Position Spieler. Genau, also ja. Dann mein zweiter Take ist, Antonio Gibson ist nicht CMC. Also ist in Washington, hat kein Workhorse. Also ich seh diese Saison jetzt bislang nicht zu kritisch. Der wird jetzt wahrscheinlich hat jetzt dann nochmal ein schweres Matchup mit den Steelers.
Oder? Das glaube ich nicht. Die spielen, glaube ich, gegen die Bengals.
Ja, stimmt.
Washington
spielt. Buffalo, sowas. Ja, genau. Genau, also nochmal ein schweres Matchup. Ich denke, da wird er auch wieder keine Traumzahlen abliefern. Zusätzlich werden sie halt ein negatives Gamescript sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, zurückliegen immer für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet. Und das heißt, wir werden auch wieder J.D. McKissick Action sehen. Und
The God.
Ja, genau. Also der wird halt wieder Antonio Gibson quälen. Und nach dem Spiel solltet ihr in Dynasty vielleicht mal gucken, ob ihr den dann nicht günstig kaufen könnt. Ja, und ja. Damien Harris ist, wer wir gedacht haben, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Workhorse oder der Early Down Back in New England, aber kriegt keine Passing Game Action und das heißt also, er ist halt nicht mehr als ein Low End Running Back 2, ne? High End 3. Ja. So, und das, ne, ist, da kannst du ja nichts von kaufen.
Ja, Damien Harris ist einfach genau der Spieler, den du nicht in der Flex willst, leider. Das,
gibt dir halt null Upside.
Das ist genau, halt, er ist halt ein Floor-Spieler.
Ist perfekt für Running Back 2 in der Bay oder sowas.
Ja.
Genau. Und das ist der so seine Rolle.
Ja. Ja, leider schon. Da stimme ich dir zu. Ich kann eigentlich nur, also ich habe auch leider einmal CMC mit drin in meinen Takes, der ist einfach unbesiegbar. Er war Running Back 1 in Woche 1, einfach ohne Touchdown. Ja. Und das ist absurd. Ja. Also es ist einfach absurd. Der Typ ist, es gibt keinen zweiten CMC in der Liga und es ist der größte, trotz Kelsey ist es der größte Vorteil, den du in Fantasy Football haben kannst, wenn du Christian McCaffrey im Lineup hast. Genau, das und mein zweiter Take, einfach, ja gut, den hatte ich schon in meinen Risern drin, aber ich glaube weiter an Joe Mixon, auch wenn es jetzt ein Downweek gegen gegen Pittsburgh war, da habe ich jetzt gar nicht, die kommt jetzt noch, das
war ein
Downweek gegen Chicago, genau. Da war er wieder mal nicht so sehr ins Passing Game eingebunden, aber ich glaube, das war auch ein bisschen, da ist ja hier Joe Burrow echt durchgedreht und hat eine Interception nach der anderen geworfen und war ein bisschen Hero Ball, den er da gespielt hat. Und wenn sie wieder ein bisschen in einer reguläreren Offense drin sind, dann bin ich immer noch sehr überzeugt von Joe Mixon und ich mag die Situation auf jeden Fall sehr gern.
Ja, das war jetzt auch kein normales Spiel. Ne? Ich glaube, T. Higgins hat zweimal gefumbled. Die hatten die ersten drei Viertel, glaube ich, null Punkte auf dem Scoreboard.
Ja, genau. Sie haben nichts geschafft und dann war nur Aufholen angesagt, ja, irgendwie. Genau, und mein dritter Take, ja, Najee Harris ist for real. Der Typ steht irgendwie, er ist jetzt wirklich, also in Woche 2, der Trend zeigt nach unten, er war ein Snap vom Feld. Das ist natürlich schwach. Heftig. Das ist echt schwach, ja. Also ist Najee Harris überhaupt noch ein Workhorse? Er hat nicht mehr 100% Snaps gesehen. Nein, das ist absurd. Ein Running Back, der wirklich jeden Snap auf dem Feld steht, gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt ja eigentlich schon den nicht mehr, der alle Rushes bekommt oder der die ganzen Receptions bekommt. Und dann ist da einfach so Najee Harris, der jeden Snap sogar im Prinzip auf dem Feld steht. Und das ist unglaublich. Daher, ja, der Mann, glaube ich, kann richtig was. Das sehen die Coaches da so. Und deswegen glaube ich auch an seinen Fantasy Value.
Ja. Ich auch. Gut, willst du dann noch gleich deinen Spieler, bei dem du dir am unsichersten bezüglich seines Values bist, hinterher schieben?
Ja, das ist wirklich, finde ich, auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal Rookies raus, weil, also klar, Justin Fields, Trey Lance, ganz ehrlich, weiß ich nicht, was die bringen. Das ist noch zu schwierig. Und dann hatte ich gedacht, aber komm, Sophomores, die kann ich schon jetzt mit reinnehmen.
Ja.
und da war meine Antwort eigentlich Tua, weil ich einfach nicht weiß, wie es mit Tua weitergeht. Also ich sag mal so, ich bin mir an sich sicher, dass Tua kein Quarterback 1 wird. So kein verlässlich, also kein High-End-Ceiling hat. Von dem her ist ja das irgendwo noch war das dann auch noch so, ja, eigentlich bin ich mir schon sicher, dass ich ihn jetzt nicht haben will, dafür ist er irgendwie zu teuer. Und dann bin ich halt doch am Ende, dann kommst du doch irgendwie bei Jalen Hurts an. Was machen wir mit Jalen Hurts? Ich meine, der Mann, der ballt echt seit, also die ersten 2 Wochen wieder. Ich habe mir das ja gegen die Niners dann auch mal so volle Lotte anschauen können und da stehen halt im Boxscore 190 Passing Yards zum Beispiel drin. Das ist nicht toll. Aber wenn man sich den anschaut einfach, also beim Spiel angeguckt hat, das war nicht so schlecht. Der Typ, der ist mutig, der wirft den Ball downfield einfach in One-on-One-Coverage und sagt halt, mein Receiver ist da gegen den Safety, gegen den tiefen Safety. Er hat einen guten Winkel. Dann macht halt Jimmy Ward als Niner ein gutes Spiel oder ein gutes Play in dem Fall und verhindert das. Aber der hat im Prinzip davon ein bisschen, er wurde halt da behindert dadurch, dass einerseits hat er nicht die besten Waffen in Philly, er hat nur Devonta Smith. Und sonst wird er nicht viel gewonnen. Und er ist einfach wirklich gut. Und ich habe ihn noch in 2 Ligen. Und ich glaube einfach, ich bekomme immer noch nicht den Wert, den er eigentlich verdient, glaube ich. Also ich bin überzeugter, aber immer noch natürlich schon sehr unsicher. Und es ist immer so eine Frage, boah, verkaufe ich nicht. Ich glaube, jetzt kriege ich auf jeden Fall einen First und ein bisschen mehr. Und das ist dann halt immer so ein bisschen die Überlegung, ob man jetzt schon zuschlägt.
Ja, ist immer eine gewisse Unsicherheit dabei, verstehe ich schon. Also, ja, Hurts hatte ich hier tatsächlich auch überlegt. Aber ich habe mich dann für seinen Gegner in der Nacht von Montag auf Dienstag, für den habe ich mich entschieden. Und zwar aber den Running Back der Cowboys, zwar Ezekiel Elliott. Weil das ist auch, ja, was machen wir mit Sieg, ne? Also es ist halt Sieg, hat jetzt zumindest einigermaßen geliefert, aber leider war er auch nur der zweitbeste Scorer im Backfield. Und das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Und ich sag mal, Pollard sieht halt schon nicht schlecht aus. Ich wäre noch nicht an dem Punkt. Bitte?
Sieht super aus, tatsächlich.
Ja, ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt angelangt, tatsächlich, dass ich jetzt sage, Tony Pollard sieht besser aus als Sieg. Ja, mal ein Spiel, ne, da muss man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. So, wie oft haben wir schon gesehen, dass gewisse Running Backs eingestreut wurden, dann wirklich top aussahen und dann haben sie auf einmal die Workhorse-Rolle gehabt und sahen aus wie der letzte Scheiß. Also,
Duke Johnson.
Ja, all solche, also da gibt es mehr als genug Kandidaten. Von daher wäre ich da noch sehr vorsichtig. Zudem, Sieg hat einfach diesen fetten Vertrag, ne? Den werden die nicht los und den werden die auch nicht in die Bank setzen. Da wird Jerry Jones sich wahrscheinlich persönlich für stark machen, dass der den Trick der persönlich noch übers Feld. Also dass er sich diesen Fehler nicht eingestehen muss, dass er Sieg da zu Unrecht bezahlt hat. Und also der wird seine Rolle haben, ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das wieder, also dass mit Tony Pollard jetzt auch nur so ein Spielsache war, dass er so viele Touches gesehen hat. Also der wird das ganze Jahr über eingestreut werden, da bin ich mir sicher. Aber also sie haben ja auch, ich sag mal, richtig so Plays für ihn gerannt, wo sie den Run mit Sieg angetäuscht haben und dann den Screen auf ihn geworfen haben. Aber ja, also ich glaube, Sieg wird da die Value Touches sehen, also Goal-Line sowieso. Und ja, deshalb glaube ich zwar, dass Sieg noch nicht washed ist, aber er ist halt auch nicht mehr der Top 5 Running Back, glaube ich, für Fantasy.
Ja, das ist leider so. Das stimmt. Kann ich dir eigentlich nur uneingeschränkt zustimmen. Bin auch noch nicht so. Also wer jetzt halt Pollard teuer verkaufen kann, weil jemand glaubt, jetzt ist Pollard Season und der übernimmt das Backfield, dann go for it.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Dann haben wir hier die nächste Frage von Giscard
Ja,
oder Giscard.
da war ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe es jetzt hier mit reingenommen, ob wir die damals behandelt haben. Ich glaube, die haben wir vergessen zu beantworten in unserer Folge. Kann das sein? Oder wenn du sie dir durchliest, meinst du, dass wir die schon mal
Ich
beantwortet
glaube,
haben?
die hatten wir noch nicht.
Okay,
Also wenn
gut.
sie von da war, okay, dann nehmen wir sie jetzt hier einfach mit rein und gehen mal sicher. Vielleicht, also falls wir sie beantwortet haben, könnt ihr ja jetzt halt vergleichen, ob wir das gleiche antworten oder ob wir Umfaller sind. Also denn wir wissen auf jeden Fall, wenn dann unseren Take dazu nicht mehr. Also die Frage von Giscard, vom 24. August steht hier sogar, ja, völlig richtig. Das war auf jeden Fall zur letzten Maybach-Folge. Angenommen, ihr hättet 5 22 First, davon wohl 3 Early, ein gutes Wide Receiver Core, gute Quarterbacks, aber auf Running Back als beste Option Damian Harris. Nicht gut. Würdet ihr jetzt versuchen, die Picks in Running Backs zu switchen oder im 22er Draft den Top Running Back zu holen und dann für ältere Running Backs à la Zeke, Henry etc. traden? Also erst nach dem Draft dann. Also mit dem Top Running Back. So verstehe ich das jetzt hier. Ja, fang du mal an.
Ja.
Jetzt habe ich ja angefangen zu behandeln.
Ja, also genau. Ich persönlich würde tatsächlich, wenn ich die 5 First jetzt habe, und es klingt mir für mich nach Rebuild, also er will dieses Jahr, so wie ich das sehe, nicht angreifen, weil sonst hätte er wahrscheinlich keine 5 First Round Picks. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, behalte die Picks aktuell. Aus zwei Gründen. Einmal, wenn du jetzt für Running Backs tradest, dann erzielen sie Punkte und dein Pick, der mutmaßlich ja dabei ist, wird zum einen, ja, wird halt einfach schlechter. Das ergibt null Sinn. Und zum anderen ist es halt auch so, aktuell sind Picks wahrscheinlich am wenigsten wert im ganzen Jahr. Ne? Also Picks, aktuell interessiert sich keiner für Picks, weil wir sind also meilenweit entfernt vom Rookie Draft. Im Moment sehen sich noch die meisten im Win Now. Das wird sich halt im Laufe der Saison ändern. In dem Moment werden die Picks auch wieder mehr wert. Wenn jeder sagt, oh, jetzt will ich aber rebuilden, doch, und will mir die Picks dann auch sichern. Also dementsprechend würde ich es jetzt wäre eigentlich der schlechteste Zeitpunkt, um Picks irgendwo wegzutraden, außer du bist jetzt ein Win-Now-Team und verlierst deinen Quarterback oder es gibt immer Situationen oder musst du halt nochmal nachrüsten oder sowas, dann geht es natürlich klar, aber ansonsten würde ich es eher nicht tun. Ja, und dann würde ich natürlich, wenn du dann switchst und sagst, okay, du hast einen guten Quarterback, du hast gute Receiver, und dann würde ich halt am besten irgendwie während des Drafts oder kurz davor oder sowas, wenn eben die Picks am Höchststand sind, dann die alle swappen, beziehungsweise, naja, gucken wir mal, wo dann die Landing-Spots von Spiller und Hall sind. Vielleicht wird davon auch einer interessant, ähnlich wie Najee dieses Jahr. Und genau, dann kannst du dir daraus auf jeden Fall mit 5 First-Round-Picks eine schlagkräftige Truppe bauen, da bin ich mir sicher.
Das denke ich auch. Also es ergibt keinen Sinn im Moment jetzt die Dinger zu verkaufen. Einfach nur, weil man selber auch Bock hat, vorne mitzuspielen und weil man sich dann mit, hier, ich habe ja gute Wide Receiver, ich habe ja ganz gute Quarterbacks, dann so einen Contender zusammenschustert. Es muss tatsächlich so sein. Also ich kann ja das einmal kurz. Ich hatte ja auch 5 First Runner, glaube ich, in der JIT jetzt und jetzt habe ich noch einen nach ein paar Moves und habe ja auch noch der Rookies mit abgegeben und so. Aber das war jeweils so, dass auf mich sind Owner zugekommen von sich aus und haben gesagt, hey, also ich will in den Rebuild. So, du hältst meinen Pick, können wir darüber reden. Oder zumindest ging so der erste Deal los. Der zweite war ja dann, da kam ja der Owner und hat seine ganzen Win-Now-Assets auf den Trade-Block gepackt. Und dann kommt man auch ins Gespräch. Das heißt, du hast eine Basis, auf der du mit denjenigen diskutieren kannst. Aber jetzt verkaufst du niemandem, außer er ist, also dann wäre derjenige schon lange auf dich zugekommen. Du kannst niemandem quasi jetzt verkaufen, hey, der Pick ist früh dran und du bekommst dann die Top-Prospect sozusagen. Das geht im Moment noch nicht. Nee. Da ist keiner geil drauf. Das wird jetzt niemanden vom Hocker hauen. Deswegen abwarten. Picks sind die sicherste Anlage, die du hast. Die verletzen sich nicht. Die nehmen einfach nur brutal zu an Wert über die nächsten, jetzt weiß ich nicht, 7, 8 Monate sind das jetzt noch bis zum Draft. Und so lange einfach aussitzen. Wenn man so weit weg, wenn man wirklich noch keinen besseren Running Back als Damien Harris hat, dann ist der Weg zum Contender ganz, ganz weit. Und da reichen auch 5 Picks nicht, um es zu schaffen.
Nee, zumindest aktuell nicht. Ja, also ich glaube, du kriegst bestimmt, wenn man das jetzt mal aufwiegt, kriegst bestimmt vom oder während des Rookie Drafts bekommst du ungefähr das Doppelte an Value für die 5 Picks als jetzt.
Locker, weil da Namen daneben stehen.
Genau.
Auf die Leute geil sind.
Ja.
Das ist einfach so.
Also genau, also First-Round-Picks sind quasi die Goldbarren der Fantasy-Anlage-Welt und Running-Backs und Running-Backs sind eher Schiffsanleihen oder sowas.
Running-Backs ist echt, das ist wie, ich weiß nicht, wer das Kartenspiel kennt, aber das ist so Exploding Kitten, spielt man zu mehrrad so und da musst du immer eine Karte nachziehen und es kann so eine explodierende Katze quasi drunter sein. Oh, und wenn du die ziehst, bist du am Arsch und du willst nicht der Letzte, der sein, der den Running Back als Letzter hat, bevor er in die Value Cliff runterfällt. Ja. Daher lieber doch bei den Picks bleiben und vernünftig sein auch mal und den Rebuild durchziehen wie geplant, davon hast du langfristig mehr.
Ja. Genau. Gut, dann hat Ivan Sörensen gefragt, wie sehr ärgert ihr euch über gute Leistungen eurer Spieler im Rebuild? Oder seht ihr dann eher eine Sell-High-Chance?
Flo. Um vielleicht gleich den nächsten Rant mitzunehmen,
ja, genau.
Fragezeichen.
Ja, genau.
Also, von mir kommt da kein Rant, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich ärgere mich drüber, wenn ich ein Spiel gewinne im Rebuild. Ja, das, oder was heißt ärgern? Also, finde ich jetzt nicht geil, weil der Unterschied zwischen 2-12 und 3-11 oder so ist halt mal Trevor Lawrence kriegen oder nicht und so. Und so ist das natürlich dann immer wieder. Das First Overall und Second Overall ist schon ein Value-Unterschied. Aber prinzipiell sage ich natürlich, was für Spieler hast du im Rebuild im Team? Und das sind im Prinzip sehr volatile in der Regel. Das sind viele Rookies, so junge Spieler. Und wenn es die dann aufs Feld schaffen und gut sag ich mal, gut punkten. Jetzt, wenn ich Justin Jefferson letztes Jahr anschaue, da ärgere ich mich doch im Rebuild nicht, wenn der dann da 25 Punkte auflegt, sondern sage ich, hey geil, Alter, ich habe hier meinen ersten Cornerstone gefunden oder ich verkaufe ihn noch für richtig teuer dann in der Saison, wenn der sofort Impact hat, wenn ich noch weiter weg bin, dass ich einfach sage, hey, das ist jetzt schon Top 5 Wide Receiver, jetzt, ich brauche nur Value-Gewinn, also weg mit ihm. Und daher, nee, also auf gar keinen Fall. Möglicherweise Verkauf, ja, aber ich ärgere mich nie über gute Leistungen von Spielern in meinem Team.
Ja, würde ich so unterschreiben. Genau deshalb auch das Roster-Building ist ja halt einfach und meistens, du hast ein paar Quarterbacks, die was taugen, du hast vielleicht auch ein paar Receiver, die was taugen, die auch längerfristig in deinem Team sein könnten und der Rest ist halt meistens irgendeine, ich sag mal, Waiver-Wire, Late-Round-Rookie-Pick, so eine Suppe oder Backup, Running Back oder sowas. Und so, also so sehen meine Rebuild-Teams halt in der Regel aus. Mhm. Und wenn dann diese Backup-Running Backs, zum Beispiel Elijah Mitchell oder sowas, wenn die aufs Feld kommen, die Chance kriegen, kriegen die eine Briefmarke auf dem Arsch und ab dafür. Also dann werden die halt verschachert. Ne? Das ist einfach so, solche Spieler mit wenig Draftkapital, die dann gute Leistungen bringen, wenn ich die zu einem vernünftigen Preis dann verkaufen kann, dann mache ich das auch. Also dementsprechend, ja. So sammelst du halt Picks und wir haben gerade drüber geredet, gerade Picks halten den Wert oder steigern ihn eher noch im Vergleich von jetzt zur Rookie-Season, sage ich mal. Und dementsprechend, ist natürlich schön, wenn sie dann auch mal abliefern. Natürlich, wenn du dann dein Matchup gewinnst, ist es immer so eine Sache. Ich glaube, Ivan, Ja, fragt halt, weil ich witzigerweise, ich habe gerade gegen ihn gespielt und wir sind beide so ungefähr die größten Rebuild-Teams unserer Liga. Und ich habe das Matchup halt mit 2 Punkten gewonnen, weil TJ Hockenson 24 Punkte gemacht hat. Und das waren ungefähr 25% meiner Punkte im ganzen Matchup. Ja. Also leichte Provokation hier. Ich habe es schon mitgekriegt.
Gelbe Karte.
Ja, genau, Freundchen. Also, nee, genau. Also ja, ist dann halt so, aber ich sag mal, ich hab's lieber, dass Hockenson mir 25 scored, ich das Matchup gewinne, als wenn der jetzt halt voll reinscheißt oder sich verletzt oder sowas.
Definitiv, ja.
Gut.
Sehr gut.
Ja.
Jetzt machen wir hier richtig Fortschritte. Wir sind schon bei der Hälfte angekommen und erst bei 1,5 Stunden, also perfekt.
So, achso, soll ich vorlesen, willst du?
Ja, klar, ich habe die letzte, wir wechseln uns brav ab.
Achso. Ja, Toffel 11 hat gefragt, wie geht ihr damit um, wenn ihr euch selber eher im Rebuild seht, also Picks sammeln wollt und niemand in der Liga eure wertvollen Win-Now-Assets aufnehmen will, beziehungsweise generell bereit ist, Picks zu bezahlen? Irgendwie eine Sackgasse für mich.
Boah, ja, das ist echt scheiße. Also das nervt mich auch immer tierisch an, wenn keiner so die Eier in der Hose hat, um zu sagen, ich setze mich jetzt hier an die Ligaspitze. Aber ich muss sagen, das ist vielleicht eine gerade neu entstandene Dynasty. Gerade wenn die so im ersten Jahr sind, finde ich das auch oftmals schwierig, dass das, also dann sind viele auch einfach mal so ein bisschen abwartend und wollen sehen, wie sich hier Roster entwickelt und so und sehen sich da dann schon so als Content. Das reicht schon. Einfach mal ein bisschen abwarten. Das wäre mein Advice, sage ich mal. Das wird sich ändern, es wird Verletzungen geben, es werden Bye-Weeks kommen, es wird so sein, dass einer mal eine eklige Klatsche bekommt und dann plötzlich ein bisschen Panik schiebt und dann geht auch das, sage ich mal, Sell-Window auf für den ein oder anderen Spieler. Ich würde auf jeden Fall nie irgendwie einen Spieler einfach aus Zwang verkaufen. Das, glaube ich, ist dann blöd.
Ja, und genau, wenn manche dann, also würde ich auch so sehen, das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, wäre, wenn jetzt die Spieler auch ihre Picks nicht verkaufen wollen, ist auch, da muss man halt ein bisschen kreativer werden. Dann kann es zum Beispiel sein, zu sagen, okay, ich verkaufe Winnow Asset X gegen dann 2 jüngere Spieler vielleicht oder gucke, dass ich vielleicht einen verletzten Spieler wie Judy oder Gallup jetzt aktuell bekomme. Solche Sachen, ne? Probieren für die Akers zu traden.
Etienne.
Bitte?
Akers, Etienne,
ja, sowas,
Dobbins.
So, genau, solche Sachen. Vielleicht geht da ja dann eher was, sind die eher bereit, sich da von den Spielern zu lösen, als von ihren Picks. Ne? Das muss man sehen. Wenn niemand überhaupt traden will, dann musst du die Liga verlassen. Also ja, tatsächlich. Also
das stimmt.
Natürlich, ich sag mal klar, Vorsicht ist die eine Geschichte, Inaktivität ist natürlich die andere. Wenn die Liga dann wirklich so kacke ist, dann muss man halt irgendwann auch gucken, ob die dann passt. Ne? Das ist halt, wenn keiner tradet, ist es meist auch scheiße.
Definitiv. Eine kleine Anmerkung noch für dich, Toffel. Guck mal so nach Woche 6, 7, wer, ich sag mal, in der Win-Loss-Column ganz oben steht, aber bei den Points for und Max-Points for vielleicht gar nicht so weit oben ist, wo dann die Möglichkeit, oder gerade so Teams, die so im Playoff-Kampf sind, die aber eigentlich scheiß Teams haben, die viel zu viel gewonnen haben, ist ja an solche Leute verkaufe ich dann, von solchen Leuten kaufe ich am liebsten Picks Mitte der Saison ein. Kann man mal, behalt das mal im Hinterkopf.
Gut. Nächste Frage.
Gut, dann, genau, nächste Frage kommt von Knallepit. Nee, ah ja doch, genau, völlig richtig, Knallepit. Dann mal eine generelle Frage zur Herangehensweise. Hat ein 0-2-Start mit einem eigentlichen Contender-Team oder 2-0, andersrum quasi mit einem eigentlichen Rebuild-Team, einen Einfluss auf eure zukünftige Strategie oder ist das zu früh?
Eigentlich zu früh für mich. Also ich gebe meinem Team auf jeden Fall, ja, ich würde sagen so 4 Wochen. 4 Wochen auf jeden Fall. Wenn ich 0-4 stehe, dann muss ich mich sicherlich mal hinterfragen, ob ich mit meinem Contender-Team alles richtig gemacht habe oder ob es wirklich ein Contender-Team ist. Aber also so die ersten 4 Wochen würde ich auf jeden Fall mal gucken. Und besonders, wenn jetzt nicht irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen kamen oder auf einmal irgendwie meine Gegner sich auf ja, auf einmal drei Teams zum Rebuild entschieden haben und meine ärgsten Konkurrenten sich jetzt hier, wer weiß was, mit Spielern vollladen und ich auf einmal doch nicht mehr so gut dastehe. Und worauf man dann auch mal schauen kann, sind halt tatsächlich die Points vor. Ne? Vielleicht ist es so, ich habe jetzt die ersten zwei Partien ganz eng verloren und vielleicht auch noch gegen die beiden stärksten Teams aus der Liga. Dann hat das halt gar nichts zu bedeuten. Andersrum, natürlich auch, gerade bei, wenn du mit 2-0 startest, hast du vielleicht gegen die zwei anderen beschissensten Teams in der Liga gespielt. Deswegen stehst du jetzt 2-0 und ne, das gleiche im Prinzip umgekehrt. Hat dein Team einfach überperformt. Da kann man auch mal so auf super eben das gucken, was wir gerade eben schon hatten. Da hat jetzt irgendwie ein Rookie auf einmal Rondale Moore da so eine Woche rausgehauen, die mich jetzt so eine Partie gewinnen lassen hat. Ne? Das sind so Punkte. Aber also nach zwei Spieltagen ist es halt wirklich schon arg früh, da irgendwo daraus dann für mich irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Klar, wenn sich jetzt mein Topstar, wenn sich jetzt CMC da das Kreuzband reißt und fürs Jahr raus ist, dann muss man sich mit Sicherheit nochmal umdenken oder überdenken.
Ja, genau. Also im Prinzip ist, glaube ich, einfach schau dein Team an, schau deine Stats an, schau auch mal ein bisschen bei deinen Spielern, so ein bisschen über die Fantasy-Punkte hinweg. Also das, was wir ja immer machen bei der Evaluation von Spielern, schauen wir eher, wie schaut es aus Richtung Target-Share, Endzone-Targets, wer ist in der Two-Minute-Offense auf dem Feld, laut diese ganzen Themen, die wir hier auch immer wieder mal aufgreifen, wie sehen denn deine Spiele aus? Sieht das aus, dass das nach oben regressiert oder sind die halt einfach auch nicht gut genug gewesen, oder hast du sie vorher falsch eingeschätzt? Also sowas wie jetzt zum Beispiel, wenn du gesagt hast, hey, ich gehe davon aus, Antonio Gibson hat jetzt seinen Breakout und ist ein Top 5 Running Back und das ist jetzt ganz entscheidend für dich, dass du Contender bist. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, dieses Jahr ist es noch nicht und wenn Antonio Gibson dich dahin tragen sollte, wird es vielleicht schwierig und dann muss es nochmal einfach überdenken und dann kann natürlich 0-2 Start auch mit reinspielen. Aber die Frage ist, was steckt hinter dem 0-2 Start? Und daher kann sein, dass es mich umdenken lässt, aber wenn ich wirklich ein gutes Team habe, ich habe in einer Liga wirklich mit Abstand das beste Team in der ganzen Liga und ich bin 0-2 gestartet, hey, ganz ehrlich, also ich lehne mich zurück. Ich mache vielleicht einen Move, ja, ich schaue, dass ich nochmal nachlade, ich schaue, dass ich nochmal ein bisschen konsolidiere, aus der Tiefe mehr Qualität an der Spitze mache, aber ich würde nicht sagen, ja, jetzt verkaufe ich auf einmal eben CMC und keine Ahnung, und Keenan Allen, weil jetzt geht alles in Flammen auf.
Ja, also wie gesagt, habe ich auch schon öfter erlebt, dass ich mit halt klar guten Teams 0-2 gestartet bin und dann letztlich danach 5 oder 7 Partien in Folge gewonnen habe und dementsprechend alles noch kein Grund zur Panik.
Ja, definitiv.
Ja, dann hat Tinosaurier gefragt, auf der Frage von Knallepit basierend, was sind eure Kriterien, nach denen ihr entscheidet, All-In bzw. in den Rebuild zu gehen? Ja gut, das haben wir jetzt im Prinzip gerade schon ein bisschen, haben wir mit beantwortet. Dann weiter, lieber früh die Reißleine ziehen, in Klammern gegebenenfalls mehrere Trades kühn, statt nur einen Move zu machen und danach für alle obvious Rebuilding-Team zu sein. Oder schauen, ob man sich noch an 5 bis 6 in die Playoffs mogeln kann, um dort auf etwas Glück zu hoffen. Genau, zweiter Teil der Frage kommt gleich. Wir machen erstmal das, würde ich sagen.
Genau, also vielleicht, also auf, ich hoffe nie auf 5, 6 irgendwie in die Playoffs zu kommen und da Glück zu haben und zur Championship zu cruisen. Das mache ich halt in Redraft, aber das mache ich niemals in Dynasty. Das ist einfach ein scheiß Prozess, glaube ich. Da verliert man nur Wert auf dem Weg. Zu den Trades Köhn, ja, kann man auf jeden Fall machen, ist glaube ich clever, würde ich auch immer versuchen, dass ich dann, wenn ich meine Winnow Assets verkaufe, dass ich dann das offensichtlich auch irgendwo tue, das ist okay, aber dass dann immer die anderen die Deals schicken schon mal und man versucht gleichzeitig ein paar durchzuführen, ich glaube, das hilft schon.
Kommt auf den Markt an, würde ich sagen.
Ja. Aber ich fand das schon clever. Heute hat ja einer eben bei uns in der JIT dann, sag ich mal, zwei Moves gemacht. Und natürlich ist es so einerseits, gerade wenn du deinen eigenen Picks bei wem anders hast, dann musst du dir den entweder als erstes holen oder Ja, also du darfst ja, halt noch nicht komplett klar. am Arsch sein.
Nee, nee,
das sonst ist, wirst halt da komplett erpresst.
Das ist der wichtigste Move, den am Anfang zu holen, weil ich sag mal so, ob du nun da offensichtlich den 1,8 oder den 1,2 kaufst oder sowas, ist schon ein Riesenunterschied natürlich auch, den die meisten ohne dann nutzen. Ne? Ja gut, also für mich ist es tatsächlich so, kann unterschiedlich sein. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass dieses an 5, 6 in die Playoffs mogeln nicht auch spannend sein kann. Kommt immer drauf an, erstens, was für eine Liga spiele ich? Gibt es einen klaren Favoriten? Wenn das so ist, dann muss ich nicht unbedingt an 5, 6 in die Playoffs sliden, um mich dann von dem zerhacken zu lassen. Aber gibt es jetzt so ein oberes Spitzenfeld und es gibt jetzt nicht irgendwie ein, zwei, die wirklich top sind, dann kann man das durchaus machen. Und wenn gerade, ich sag mal so, letztlich, wir spielen auch halt um Einsatz, ne, ist eben so, und wenn dann auch der dritte Platz noch vielleicht bezahlt ist, dann kann man das vielleicht auch nochmal mitnehmen.
Ja.
Und um dann nachzusagen, okay, jetzt habe ich vielleicht meinen Einsatz für das Jahr zumindest mal raus oder für die nächsten zwei Jahre und sag jetzt, okay, dann gehe ich jetzt in Rebuild und kann dann gucken, dass ich dann mein Team so baue, dass ich dann eben wieder um die Championship spiele.
Ja.
Genau, und also von da muss man das schon in Erwägung ziehen. Ich meine, ich habe es gehabt mit einem ungeschlagenen Team, bin ich in die Playoffs gekommen und bin halt in, ich glaube, im Halbfinale in ein Matchup reingelaufen gegen zu der Zeit Derrick Henry und David Montgomery, letztes Jahr, die in den Fantasy Playoffs halt abgeliefert haben ohne Ende. Und mein Kamara hatte da eine Down-Performance und dann bin ich halt rausgeflogen, ne, mit dem ungeschlagenen Team. Also nichts ist unmöglich. Dementsprechend kann man das schon machen. Ne, das ist, wie gesagt, muss man halt schon wirklich das Gefühl für bekommen, um zu gucken, um die Liga auch wirklich einschätzen zu können. Wenn ich jetzt einen Owner habe, der Mahomes, McCaffrey, Devin Cook, Adams und Kelce im Lineup hat, dann sage ich vielleicht, naja, okay, es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass man den dann schlägt. So, und dann muss man sicherlich nicht auf sowas hoffen, gerade mit einem Team, was dann, ich sag mal, eher so Middle of the Pack ist. Genau.
Gefährlich ist, glaube ich, gerade dann halt, wenn du da das machst, wenn du dieses Reinmogeln machst, indem du diese alten Säcke halt nochmal ausreitest, ne? Also wenn du einen Kelce hast, wenn du einen Henry hast, das sind die, das tut halt dann weh, wenn du sie jetzt nicht versilberst in dieser Phase. Wenn du das jetzt machst, weil du halt da Jonathan Taylor, sage ich mal, drin hast und weiß ich nicht, halt DJ Moore oder Justin Jefferson, ja, okay, das ist halt was anderes, finde ich jetzt persönlich.
Ja, da gibt es natürlich auch Moves, die du dann machen kannst, vielleicht, um dein Team dann nochmal so ein bisschen zu verjüngen, so, ne, solche Spieler dafür zu traden und so während der Saison, wenn du siehst, ich guck mal. Es ist nicht, das ist nicht der optimale Weg, ne, um das nochmal zu sagen. Ja. Also man kann es unter Umständen machen. Also ich sehe es jetzt weniger kritisch als du, aber es ist natürlich nicht der optimale Weg. Und im Idealfall sollte man halt schon irgendwie als Top-3-Team oder Top-4-Team in die Playoffs einziehen.
Ja, es ist auch der große Vorteil, einfach in Woche 1, Seed 1 und 2 mal eine Bye-Week. Und das macht es halt einfach.
Klar.
Das macht es so viel leichter, eine Championship zu gewinnen, wenn du die Woche 1 ein Freilos hast.
Sehen wir auch in der NFL immer wieder und das ist im Fantasy da auch ähnlich. Genau.
Ja. Dafür ist es zu random. Dann haben wir da unten dran steht noch eine Frage, gell? Das war darüber hinaus, wie beeinflusst eine Trade-Deadline meistens am Beginn der Fantasy-Football-Playoffs eure Überlegungen in der Richtung?
Ja, Trade-Deadline, ich weiß, Tino ist begeisterter Befürworter der Trade-Deadline. Ich verstehe den Punkt, und zwar der Punkt für eine Trade-Deadline, den er auch oftmals angeführt hat, ist, dass die Leute dazu bewegt werden, das zu entscheiden. Ne? Willst du jetzt contenten oder willst du halt rebuilden? Ne? Triff die Entscheidung.
Ja
verstehe ich, sehe ich auch als Anreiz okay. Andererseits ist es in dem Moment, wenn die Trade-Deadline da ist und ich sag mal, die Teams eben, die dann Rebuilder sind, für die ist die Saison halt komplett vorbei in der Liga. Ne? Die kamen dann erstmal bis zum Rookie-Draft. Ich sag mal, im Prinzip haben sie dann nichts zu tun.
ja, die haben dann 4 Wochen Pause oder 3.
Ja.
3 Wochen Pause, ja.
Genau. So, und das sehe ich halt so ein bisschen kritisch. Zudem finde ich, wenn du keine Trade-Deadline hast und die Playoff-Teams können dann noch für Win-Now-Assets traden, bringt das halt eben den schlechten Teams in Anführungszeichen die Möglichkeit, nochmal wirklich aus ihren Assets Kapital zu schlagen, wenn sie es nicht schon getan haben. Und das macht die Liga dann auch gegebenenfalls nochmal ein bisschen spannender, wenn dann eben nochmal ein bisschen Kapital von der einen in die andere Richtung fließt.
Im Prinzip ja, ich gebe dir da auch recht. Das ist zwar, boah, Alter, also wenn du da im Halbfinale stehst und dann geht es echt darum, dass du da reinkommst und dann geht es auch mal ein bisschen Kohle oder so, dann nervt es natürlich hardcore, wenn einer dann sich für einen Second Rounder halt so einen, weiß ich nicht, also so einen schlechten Backup Running Back holt, der aber diese Woche Volume kriegt. Ja. Das tut natürlich dann weh. Aber es ist völlig fair.
Die Möglichkeit haben wir aber ja beide, wollte ich sagen, genau.
Genau. Ja, das ist natürlich immer so die Sache dann. Da muss natürlich, beide müssen aktiv sein und beide müssen schauen, dass sich dann das halt, also ja, es ist so. Und einer muss halt dann quasi, der trifft die Entscheidung, ich hole mir jetzt Darrell Williams für einen Second Rounder. Ja. Weil Seattle ist verletzt und die Chiefs haben keinen anderen und die spielen jetzt aber gegen die Jacksonville Jaguars die Woche. Dann fick dich das halt richtig an und du bist halt so sauer und denkst halt, scheiß Trade Deadline, wenigstens wäre das gewesen. Aber, wie du sagst, das ist geil für den, der unten steht. Der hat aus Darrell Williams einen Second Rounder gemacht und es ist für alle gleich. Ich bin daher auch gegen eine Trade Deadline, verstehe aber natürlich den Punkt. Aber inwiefern beeinflusst das die Entscheidung? Ich sag mal, naja, also klar, wenn ich keine Trade-Deadline habe, habe ich natürlich weniger den Druck, was zu verkaufen. Aber im Zweifel, wenn ich einreiße, dann versuche ich das schon noch früher zu machen als jetzt erst in Woche 11. Sondern dann versuche ich das schon wirklich, nach 4 Wochen evaluierst du neu, also so zur Mitte der Regular Fantasy Football Season entscheide ich mich dann schon, wenn es nicht reicht, weil ich halt schon versuche, dann habe ich ja im Zweifel erst 2, vielleicht 3 Siege und bei denen möchte ich dann schon auch bleiben. Ich will halt den frühen Rookie-Pick schon auch noch haben und nicht den allerschlechtesten, den, sag ich mal, 6. Pick im Rookie-Draft. Du bist nicht in die Playoffs gekommen, hast keine Chance gehabt, aber hast auch von den frühen Lotto-Tickets den schlechtesten. Das ist irgendwie blöd.
Ja, zumal man ja immer davon ausgehen muss, dass zumindest wahrscheinlich auch irgendwie 3, 4 andere Teams ihr Team rebuilden und da ist es schon besser, irgendwie der Erste zu sein oder der Zweite zu sein, als irgendwie der Letzte, weil sonst alle Picks schon verschoben sind und du die im Zweifel nicht mehr kriegst oder auch die jungen Assets eben, ne? Also, da muss man schon den richtigen Zeitpunkt irgendwie finden und ich glaube, so nach 4 bis 6 Wochen in der Range ist schon ein guter Punkt, auf jeden Fall genau hinzuschauen und dann zu sagen, nach 4 Wochen, okay, komm, ich mach noch mal eine Woche. Und wenn ich dann 0-5 stehe, dann sage ich, Alter, fuck off, ne, tschüss. Ich, ich hau die alle über den Deister. Ja, also.
Ja, genau.
Ja.
Aber es ist nicht so einfach, in der Liga zu rebuilden, wo dann schon 3 andere sich entschieden haben und schon alles eingesagt haben.
Genau, das ist der, ich sag mal, das kann natürlich auch in die Entscheidung, wann ich rebuilde, vielleicht mit reinspielen. Wenn ich auf einmal sehe, es fängt einer an zu verkaufen, und kann ich auch mal überlegen, ne? Oder auch zu sagen dann, scheiße, jetzt sind die Preise kaputt, weil der hat seine Spiele auf den Markt gehauen, der hat seine Spiele auf den Markt gehauen. Jetzt rebuild ich vielleicht doch nicht und probier's doch nochmal. Ja. Ne? Kauf mir vielleicht nochmal ein paar von den kostengünstigeren Spielern und probier's nochmal. Ne? All das spielt immer eine Rolle. Dementsprechend, das
hin und her.
Ist auch immer ligenspezifisch auf jeden Fall.
Ja. Sehr. Das macht auch Spaß, dass man die Frage nicht hundertprozentig einfach beantworten kann.
Ja, ist immer. Genau.
Genau, okay. Dann haben wir noch 3 Fragen. Das geht jetzt Richtung Spielerevaluation. Und die erste ist Sam Darnold for real oder einfach nur ein Sell High, solange du kannst.
Sammy!
Sam the Man.
Ja, ich hab gesagt, wir dürfen ihn nicht abschreiben. Ja, also ich sag jetzt mit Sicherheit nicht, dass Sam Darnold irgendwie einen Case dafür hat, MVP zu werden. Aber man muss auch fairerweise sagen, also er ist irgendwo laut PFF irgendwo im Mittelfeld halt einfach. Ja, er macht es halt ganz gut. Man muss fairerweise sagen, er hat die besten Waffen jemals. Bei den Jets war, glaube ich, der beste Spieler, den er so als Weapon hatte, jemals Robbie Anderson, der jetzt also dritte Option, vielleicht im Laufe der Saison vierte Option wird. Also da hat er schon ein klares Upgrade. Coaches, Upgrade. Umstände insgesamt, Upgrade. Defense, Upgrade. Also die Umstände für ihn sind so gut wie noch nie. Und er spielt jetzt halt solide und dementsprechend finde ich Sam Darnold kann man schon als zweiten Quarterback oder dritten Quarterback in der Superflex-Liga auch gut behalten. Andererseits natürlich für einen First-Rounder beziehungsweise First-Rounder plus, wer weiß, vielleicht zahlt das jemand, muss man ihn eigentlich verkaufen. Ne? Das ist wieder dann die andere Sache. Ja, also ich habe keinen, also ich hab da jetzt, muss da jetzt keinen Panik-Sale machen bei Darnold. Für mich ist es soweit okay. Auch wenn, ich habe mir vor der Folge nochmal kurz die Highlights von Panther Saints angeguckt, wegen dieser Frage auch. Und also der Turnover war haarsträubend. Er machte, er kommt unter Druck irgendwie von der Line und dann will er irgendwie so ein Shovel Pass oder sowas machen und wirft ihm einfach dem Saints D-Liner in die Arme. Also das war wirklich so ein Gehirnfurz. Da hat er irgendwie Geister gesehen oder sowas mal wieder. Ja, das war halt nicht so doll. Aber nee. Also so viel Meinung dafür
Ja, gut.
davon zu mir.
Ja, genau. Also, Sam Darnold, ihr kennt, glaube ich, alle meine Meinung. Wer diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, ich halte von Sam Darnold gar nichts als Quarterback und ich glaube auch nicht, dass er ist halt ein Jimmy Garoppolo jetzt. Er ist halt ein Quarterback, der darf genau das machen: so offene Receiver anwerfen, die bekommen dahin geschemt. Und solange die Umstände passen, funktioniert das auch. Jimmy Garoppolo ist, glaube ich, über die letzten 3 Jahre irgendwie der Nummer 6 Quarterback nach EPA per Play in der NFL. Und das heißt, ja, deswegen ist er aber nicht so gut. Und wenn wir in der Ver also es liegt halt einfach an den, es liegt halt einfach daran, dass er gerade alles passt. Aber Defenses werden auch sich, glaube ich, ein bisschen einstellen auf das Ganze. Und ich habe das dann auch oft genug gesehen, wenn Defenses halt die einfachen Dinge wegnehmen gegen die Niners, dann ist da ganz schnell Feierabend. Und wenn jetzt einer hergeht und sagt, hier, du bekommst einen First und noch was, dann ist sowieso, aber ich würde ihn auch jederzeit für einen First verkaufen. Ich glaube nicht, dass Sam Darnold ein höheres Ceiling hat als ein, ja, sag ich mal, Low-End-Quarterback 2 über eine Saison oder vielleicht ein mit QB2. Also das, was Jimmy Garoppolo halt auch gemacht hat, kann irgendwie Quarterback 16 mal sein, wenn er das jetzt halt eine Saison lang durchhält, aber ist nichts, was mich jetzt vom Hocker haut. Klar ist ein Quarterback und Superflex, die haben immer ihren Wert, aber ich glaube nicht daran, dass Sam Darnold jetzt ein guter NFL-Quarterback doch ist und das immer nur von den Jets geheim gehalten wurde.
Okay, dann Toffel 11 nochmal. Wie seht ihr die aktuelle
Jawohl.
Fantasy-Lage nach 2 Spieltagen bei Ramondre Stevenson, der vor der Saison und während der Preseason noch abgeliefert hat?
Ja, hast mir einen sauberen Scheiß verkauft hier. Das ist natürlich, Alter, also dieser Deal wird mich auf ewig verfolgen. Vor allem jetzt, Alter. Jetzt mach ich auch noch, jetzt bin ich auch noch in dem Kack-Win Now in dieser Liga. Echt, also echt an der Stelle noch einmal Puppenkiste. Du hörst ja sogar noch zu. Wie lange habe ich an dich hingeschwatzt, dass du mir Joe Mixon verkaufen sollst über die Off-Season? Und dann kommst du da angeschissen nach Woche 1. Ich habe das erste Spiel verloren. Und dann leierst du mir da Picks und so weiter aus dem Arm für Joe Mixon. Dann hätte ich auch Daniel Jones nicht verkaufen brauchen in der Liga für Marquez Callaway, der jetzt irgendwie insgesamt 20 Yards gefangen hat. Die Nummer 1 von Jameis. Und Ramondre Stevenson, den neuen Every Down Back in New England. Da bin ich dir richtig schön auf den Leim gegangen. Und Daniel Jones! Daniel Jones! Ich habe Daniel Jones hier so oft verteidigt und noch bevor es diesen Podcast gab, habe ich Daniel Jones vor dir verteidigt und jetzt liefert er ab, wo du ihn im Line-Up hast und ich habe ihn auch noch an dich verkauft. Für lauter Schund. Das dazu. Ramondre Stevenson habe ich trotzdem noch nicht abgeschrieben. War natürlich jetzt echt blöd, dass er dann auch noch direkt gefumbled hat und im zweiten Spiel inactive war. J.J. Taylor war jetzt doch auf einmal besser als Ramondre. Ja, also ich glaube halt, der ganze Value-Gewinn, den man erzielt hat nach dem Draft über die Preseason, ist halt jetzt wieder weg. Jetzt muss man halt wieder abwarten, dass er nochmal ein gutes Spiel hat und bis dahin ist er jetzt wieder bei seinem Viertrunden-Pick-Value angekommen. Ärgerlich. Blöd gelaufen für mich.
Ja, kann man wohl so sagen. Wo wir wieder beim Thema sind, ne? Solche Spieler dann gerne schnell in der Preseason verkaufen. Auch wenn ich von Jones nicht überzeugt war. Ich freue mich natürlich jetzt, dass ich ihn habe.
Ja.
Vielleicht kannst du ein paar Wochen von mir wieder kaufen.
Ja, aber ich habe ja Gott sei Dank ein paar Quarterbacks. Ja. Ich habe mir ja unter anderem auch Jared Goff, den neuen Gott, in Detroit geholt. Ja,
schauen wir mal, ob das nicht nur ein Strohfeuer war mit Goff.
Ja,
aber, also was Ramondre Stevenson betrifft, ich hoffe, man hat ihn auf dem Taxi-Squad, weil diese Saison wird er, solange sich in New England keiner verletzt, wird er auch nicht mehr relevant werden, meiner Meinung nach. Aber das kennen wir auch von Bill, also der hat ja Damien Harris auch seine ganze Rookie-Saison einfach sitzen lassen, der hat ja, glaube ich, gar keinen Snap gesehen und dann war er auf einmal letztes Jahr der Starter und sowas kann, also da werden die Karten im Training Camp natürlich neu gemischt. Ramondre Stevenson wurde in Pass Pro einmal so übelst zerstört, da ich weiß gar nicht, von irgendeinem Linebacker, auch letztes Spiel, ich glaube, das hat Bill dann auch nochmal den Rest gegeben. Da kann man jetzt nur hoffen, dass er während seiner ganzen inaktiven Zeit nicht auf dumme Gedanken kommt und irgendwie sich wieder dem Ganja hingibt. mal schauen. Also bei Ramondre Stevenson ist halt das Outcome jetzt richtig weit offen und ich würde ihn halt, wie gesagt, irgendwo auf der tiefen Bank verstauen und dann mal nächste Offseason wieder drauf gucken, was da so passiert. Ich glaube, das hat sich jetzt leider für diese Saison erledigt.
Ja, das stimmt. Okay, letzte Frage für den heutigen Mailbag von Peter Burkhardt. Ist Derek Carr for real? Kann man ihn nach den ersten Wochen in eine Riege mit Stafford und Tannehill packen?
Ja, also Derek Carr war ich auf jeden Fall viel zu low, muss man jetzt mal so resümieren. Also nein, ich war eigentlich bei den Raiders viel zu low, wie wahrscheinlich auch fast alle. Was man, glaube ich, da sagen muss, Gruden wird halt unterschätzt. Er macht halt schlechte Personal Decisions, aber ist halt ein guter Playcaller und ein guter Coach, glaube ich. Und das zeigt sich aktuell auch ganz gut, was der also aus dieser Offense rausholt. Die O-Line hat sich auf dem Papier sehr verschlechtert. Also auf dem Spielfeld sieht man da jetzt nicht so viel von. Und sieht schon alles ganz aus, als hätte es Hand und Fuß. Das Problem ist natürlich, wenn jemand Darren Waller wegnimmt, dann ist da nicht mehr so viel. K für mich aktuell, ist das Produkt der Offense von einem hässlicheren Kyle Shanahan. Ich finde Gruden ist im Allgemeinen ist richtig underrated. Und wie gesagt, ich erwarte jetzt keinen großen Einbruch von K. Die haben die Ravens geschlagen. Das muss man halt auch erstmal so hinkriegen, auch wenn es knapp war. Und es wird da auch wieder die schlechten Spiele geben, da habe ich keinen Zweifel. Also das wird auch so ein bisschen wieder regressieren. Aber ich glaube, K kann so eine Mit-QB2-Saison auf jeden Fall spielen.
Wird
jetzt nicht seine 26 Punkte pro Spiel oder sowas liefern, wie er es jetzt die ersten zwei Spieltage hat, aber ich glaube schon, dass das eine solide Saison wird.
Was ihm entgegenkommt, die Raiders sind echt tatsächlich im Passblocking sind sie solide, auch wie, warum auch immer, aber diese neu gewürfelte Line ist ganz, was das angeht, ganz okay, aber im Runblocking wirklich so katastrophal. Die haben gar kein Run-Game im Prinzip. Und das hilft auf jeden Fall. Also das könnte halt dazu führen, dass sie wirklich sehr, sehr passlastig werden, was dann Derek Carr durchaus entgegenkommen könnte. Und ich finde auch, er hat sich tatsächlich selber sehr gemacht. Also hat echt einen Riesensprung hingelegt.
Ja, man muss natürlich sagen, auch bei der Line, Richie Incognito war jetzt die ersten zwei Spiele raus. Einer der besten, wahrscheinlich einer der besten Guards der
Ganz klar.
Liga, der denen jetzt halt auch noch gefehlt hat. Also im Prinzip, die haben mit einer komplett neuen Interior Line gespielt. Wenn jetzt Incognito zurückkommt und die ein bisschen eingespielter werden, kann auch das Running Game wieder ein bisschen besser werden, ne? Also das darf man halt schon nicht unterschätzen.
Klar,
Und
ja.
ja. Also ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Ob ich ihn jetzt auf ein Level mit Tannehill und Stafford packen würde, weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht. Auch wenn Tannehill jetzt nicht so toll beim Saisonstart aussah, aber also so ein Tier darunter hätte ich ihn wahrscheinlich.
Ja, Tannehill hat den Vorteil, dass er doch einfach eine gewisse Mobilität mitbringt und vor allem einfach dieses Rushing-Touchdown-Upside, diese gute alte Read-Option mit Derrick Henry, bei der sich 10 Verteidiger auf Henry stürzen, das ist einfach ein Riesenvorteil. Und da macht er seine Touchdowns und das liefert Derrick Carr nicht. Matthew Stafford ist halt doch, ja, zudem würde ich ihn eher noch packen. Aber im Prinzip ist diese Rams-Offense wirkt gerade so geschmiert und so gut, dass ich auch da einfach doch eher im Moment noch zu Stafford tendieren würde. Daher,
Vielleicht machen wir mal ein kurzes, schnelles Spiel, damit wir auch ihn einordnen können. Ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen, also Quarterbacks, und du sagst mir, wen du lieber hättest. Also immer
okay.
mit K natürlich, ne?
Ja.
Derek Carr oder Matt Ryan?
Ja, klar.
Derek Carr oder Baker Mayfield?
Ich glaube, also wir sprechen natürlich hier klar Dynasty.
Ja, genau.
Ich glaube, ich würde Baker nehmen. Aber ich bin ja auch deutlich höher bei Baker als du, von dem
Ja,
her.
ja, ja. Derek Carr oder Carson Wentz?
Ja, klar.
Derek Carr oder Sam Darnold?
Derek Carr.
Derek Carr oder Teddy Bridgewater?
Derek Carr.
Ja, oder eben Derek Carr oder Matthew Stafford?
Ja, Stafford.
Okay. Und Derek Carr oder Kirk Cousins?
Derek Carr.
Okay, wow, okay. Spannend. Ja, gut, aber ich denke mal, das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, so wo man ihn so einordnen kann.
Ja, definitiv. Also, und man muss auch sagen, zum Beispiel Baker Mayfield, für mich gar keine Frage, dieses Jahr würde ich All Day Derek Carr lieber haben als Baker Mayfield. Aber ich glaube schon, dass Baker halt ein guter Quarterback ist und der wird sich lange in der NFL halten. Da ist mir der Dynasty Value dann doch zu viel wert, als dass er diese der Punktedifferenz für dieses eine Jahr wettmacht.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die, wenn die Raiders jetzt halt wieder irgendwie dann nachher reinscheißen dieses Jahr,
Ja.
dass dann irgendwann auch Gruden mal sagt, okay, komm, ich habe jetzt hier noch 5 oder 6 Jahre Vertrag, ich probiere es nochmal mit einem anderen Quarterback. Schauen wir mal.
Ja, definitiv. Okay, cool. Dann sind wir durch mit unserem Mailbag. Nummer 2 ist nicht kurz geworden, aber hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben auch diesmal relativ früh mit der Aufnahme begonnen, deswegen alles passt das auch für mich ganz gut. So kann ich das noch schön abmischen. Ihr habt das quasi sofort in eurem Podcatcher drin. Da freue ich mich.
Perfekt, ja, cool. Ja, vielleicht noch ein bisschen Werbung an der Stelle. Folgt uns
Klar.
bei Twitter, @DynastyFlo oder uns direkt halt, @49erFlo oder @Phil8F90. Genau, kommt gerne in unseren Discord, da ist einiges los, wird ja einiges geboten und
Ja.
ja. Genau, unterstützen könnt ihr uns auch noch bei PayPal. Sag
Stimmt.
du noch kurz die Adresse.
paypal.me/dynastyflow, auch ganz easy. Und ja, genau, könnt ihr uns gerne was schicken. Da freuen wir uns natürlich. Ansonsten, ja, iTunes Review. Hey, da muss ich mal wieder gucken, ob da was Neues dazugekommen ist. Wir sind da immer so, also ich habe auch kein iPhone, deswegen bin ich da nicht in irgendwie Apple Podcasts oder so drin und muss tatsächlich da aktiv mal suchen, wie es da aussieht.
Ja.
Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatten wir eine reine 5 Sterne, also immer noch 5 Sterne im Schnitt. Das war natürlich ganz lässig.
Okay. Ich schau live rein. So.
Du guckst live rein, das ist
Ja,
natürlich
also
wunderbar.
nach wie vor 5 von 5. Ja, also auf jeden
Stark.
Fall da nochmal bitte bewerten. Das würde uns sehr freuen. Und
Ja.
ja, schon mal kein kleiner. kleiner Ausblick vielleicht auf nächste Woche, könnte sein, dass wir dann premierenmäßig zum ersten Mal einen Gast da haben.
Oh ja.
Also,
da würde ich mich auch freuen, wenn das klappt.
Genau, es sieht, denke ich, ganz gut aus, aber also werdet ihr ja sehen dann beim nächsten Mal, ob es geklappt hat oder nicht.
Genau, da gibt es übrigens auch noch dann die ganzen Hörer-Trades.
Genau.
Aus Gründen wurden die aus dieser Folge gestrichen. Ihr seht jetzt vielleicht auch warum. Wenn ihr da auf die Uhrzeit oder die Zeitanzeige schaut, gibt es dann beim nächsten Mal. Alles wird nachgeholt und bewertet und so weiter. Wir lassen keine aus. Wir lassen ja nicht mal die Mailbags-Folgen, Fragen aus, die wir offensichtlich vergessen haben.
So.
Genau, so ist das. Gut, Phil. Dann danke ich dir für deine Zeit. Wünsche dir noch einen schönen Abend und sag mal schon mal bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.